Auf der Couch mit Tobi von Skull and Crossbones.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 76. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Es ist mal wieder soweit. Jemand möchte auf der Couch Platz nehmen, um ein bisschen mehr über seine Person zu berichten. Hallo Tobi und herzlich willkommen zurück hier.
Ja, hallo Markus, schön, dass ich wieder da sein darf. Freut mich riesig.
Ja, mich auch. Ist so ein Running Gag, ne? Der Tobi ist wieder da, so ungefähr.
Ja, absolut. So langsam wird's langweilig, gell? Immer ich.
Oh, ich weiß nicht, ob das langweilig wird. Also ich glaube schon, dass wir immer sehr spannende Gespräche, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall Gespräche führen, die einen hohen Unterhaltungswert haben. Darauf können wir uns, glaube ich, wunderbar einigen.
Das definitiv, ja. Ich habe vorhin nachgeguckt, bevor wir angefangen haben hier. Ich habe jetzt schon 5-mal mit dir aufgenommen und das ist jetzt tatsächlich das 6. Mal. Also von dem her, es wird schon langsam zur Routine.
Wir wissen, wie es geht.
Absolut. Gutes sagen wir zwei.
Ja, immerhin. Das Thema heute ist ja auf der Couch, also geht es ein bisschen mehr um dich, also um den Menschen hinter der Musik. Aber bevor wir damit loslegen, habe ich mir so als kleine Neuerung für das neue Jahr überlegt. Wir starten immer mal mit einer Frage, die eigentlich gar nichts mit Metal oder auch nicht unbedingt mit Musik zu tun hat, sondern zum aktuellen Zeitgeschehen. Das ist jetzt natürlich wieder mal so ein bisschen eigenartig, weil jetzt gerade, wenn wir darüber reden, ist dieses Thema in aller Munde. Und wenn das dann Anfang Februar veröffentlicht wird, ist es eigentlich schon kalter Kaffee, aber egal. Heute ist ja der 30.12., wenn wir aufnehmen. Darum meine Frage an dich, Tobi. An Silvester, Feuerwerk und Böllerei, ja oder nein?
Teilweise. Also Feuerwerk, ich finde es schön. Ich finde es ganz arg schön zum Angucken, aber nur die schönen, leisen Sachen. Also ich mag tatsächlich nicht dieses Ultra-Gekrache und diese ultimativen Böller, wo dann auch tatsächlich Tiere verschreckt werden und so weiter. Wir hatten jahrelang selber eine Katze und die war selber dann 2 Tage nach Silvester völlig verstört. Aber das liegt tatsächlich dann schon an diesen brutalen Böllern, die einfach draußen losgehen. Von dem her, ich mag es, wenn es schön aussieht, wenn so schöne Vulkane vor sich hin sprudeln in allen möglichen Farben. Das finde ich schön und da kaufe ich auch tatsächlich selber ein bisschen was. Unsere Tochter, die findet das auch toll, wenn sie da zugucken kann. Aber ja, tatsächlich die leiseren, ja, nicht so lauten Böller.
Kann ich vollkommen nachempfinden. Es ist halt aktuell so, ich denke, das hast du auch gesehen, im Moment quillt Facebook, Insta oder was auch immer gerade wieder über mit den ganzen Leuten, die erzählen, entweder, ne, Böllern ist scheiße oder die Leute, die sagen, ich will aber aus Prinzip, ne, und das ist halt, ich finde sowas immer sehr interessant.
Muss jeder schlussendlich für sich entscheiden, was er da macht. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, nee, das ist einfach komplett Geld in die Luft geschossen, was ja tatsächlich so ist. Und ich verstehe jeden, der sagt, ach nö, das gehört für mich irgendwie dazu, zur Tradition, dass es immer an Silvester ein bisschen, ja, geböllert wird. Aber ja, muss schlussendlich jeder für sich entscheiden, ob er da dafür Geld in die Hand nimmt oder nicht. Trotzdem auch mit Rücksicht auf alle Beteiligten um einen drumherum.
Genau, so würde ich das auch sehen. Was ich halt nicht mag, ist dieses einerseits, dieses an den Pranger stellen, ne? Wenn Leute so sagen, wer dann böllert, der ist doof oder wer Feuerwerk nutzt, ist doof.
Wo ja,
ich so
das
denke,
ist Quatsch. Ja.
Genau, das ist Quatsch. Genauso wie aber auch Leute sagen, ich lass mir das nicht verbieten, das hat Tradition und weiß ich nicht was. So, ja.
Ja, genauso Bullshit. Ja, komplett. Aber das ist ja wie bei allem. Wenn es immer so zwei Meinungen gibt, da gibt es ja immer so komische Grundsatzentscheidungen, die manche meinen, so komplett vertreten zu müssen und keine andere Meinung akzeptieren zu können. Gibt es ja bei allem. Ist ja egal, ob das jetzt Silvesterböller oder Veganer sein, keine Ahnung, das geht ja bei allem.
Ja, ich vermisse in der heutigen Zeit so ein bisschen die Toleranz bei einigen Leuten. Also die grundsätzliche Bereitschaft überhaupt zu akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung haben darf und dass es keine grundsätzliche allgemeine Wahrheit gibt.
Und es ist ganz arg schade, dass es so ist. Einfach so eine, wie du sagst, eine Toleranz und so eine Kompromissbereitschaft, die brauchen wir doch einfach, um einigermaßen fröhlich und entspannt durchs Leben gehen zu können.
So ist das. Und was wir auch wissen ist, nein, was wir nicht wissen, was wir brauchen oder was du jetzt brauchst, ist Wissen. Denn du möchtest dich ja auf die Couch setzen bei Metal Markus Metal Podcast und ich habe mir so die Frage gestellt, Ist der Tobi überhaupt qualifiziert dafür, bei einem Metal-Podcast auf der Couch sitzen zu dürfen? Das klingt jetzt fieser, als es eigentlich ist.
Also kann es sein, die Podcast-Folge ist jetzt nach 6 Minuten beendet oder geht dann halt doch länger, je nachdem, wie ich mich anstelle, oder?
Genau, so ist das. Also Leute, schön, wundert gut. euch
okay,
nicht.
Gar kein Druck.
Das ist eine Neuerung. Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass das so ein bisschen vom Metal-Keller geklaut ist. Der gute Otti quält seine Gäste ja auch gerne mal mit Sachen. Aber das hier ist wirklich so ein bisschen so Metal-Trivial-Pursuit, würde ich mal sagen.
Na dann, bin ich gespannt.
10 Fragen sind es. Mal gucken, wie viele du richtig beantworten kannst.
Okay.
Frage Nummer 1. Welche 2 Bands fallen dir sofort ein, wenn ich den Namen Kim Bendix Petersen nenne?
King Diamond und Mercyful Fate.
Sehr gut, der Mann hat Ahnung.
Jawohl.
Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Das ist schon ein bisschen wirklich nerdiger.
Ah, das war schon die 50-Euro-Frage, oder?
Die sind nicht gestaffelt. Ich habe einfach runtergeschrieben, was mir eingefallen ist, aber das ist jetzt schon ein bisschen spezieller. Wie heißt der Film, bei dem Andreas Marschall Regie geführt hat und dessen Soundtrack von Sebastian Levermann stammt? Also Sebastian Levermann von Orden Ogern.
Orden Ogern, okay. Boah, keine Ahnung. Dadurch, dass ich mich mit Filmen absolut gar nicht auskenne, kein Plan.
Der Film heißt Masks. Also Masken, Masks heißt der Film. Oder Masks, je nachdem, okay, wie man es ausspricht.
Siehst du, nicht mal der Name sagt mir was.
Der steht tatsächlich.
Soll ich es angucken?
Nee, wenn du Horrorfilme magst, vielleicht. Aber der steht tatsächlich hier bei mir im Regal, aber auch nur, weil irgendwann, ich glaube, im Rockart damals, was darüber berichtet wurde. Und da ich eben Horrorfilme auch mag, habe ich gesagt, ach, guckst du dir mal irgendwann an. Und ich habe ihn halt gekauft und, glaube ich, exakt einmal gesehen. Und naja.
Ah, okay, siehst du. Nee, bei Filmen bin ich echt raus. Ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal kurz von Filmen. Ich gucke gern Filme an und finde es auch schön. Und irgendwie hinterher habe ich dann sofort wieder vergessen, um was es ging. Und kann den Film dann auch nach 2 Wochen von mir aus nochmal angucken, ohne dass ich nur die genaue Handlung weiß. Also keine Ahnung, warum das so ist, ob ich so ein geringes Auffassungsvermögen bei Filmen habe. Keine Ahnung, an was das liegt, aber ja, von dem her bin ich da echt schlecht.
Okay, das hat jetzt nichts mit Filmen zu tun.
Gott sei Dank.
Wenn die Wahl nicht auf Gravedigger gefallen wäre, wie würde die Band um Chris Boltendahl heute möglicherweise heißen?
Oh, ich glaube, da hatten wir es auch schon mal davon, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatten wir es am Ende über Gravedigger und die Geschichte und sowas. Ich komme gerade nicht drauf, keine Ahnung.
Wäre eine sehr schlechte Entscheidung gewesen. Es wäre Gas Chamber gewesen, also Gaskammer.
Oh, okay, krass. Ja. Nee, hätte ich jetzt tatsächlich doch auch nicht gewusst.
Okay,
aber dann ist Gravedigger tatsächlich die entspanntere Entscheidung in dem Fall gewesen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Aber jetzt enttäusch mich nicht. Wer hat außer Steve Harris auf allen Alben von Iron Maiden gespielt?
Dave Murray.
Richtig. Immerhin 50%.
Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt direkt einfach aufgelegt, ohne Tschüss zu sagen, als alter Iron Maiden-Fan. Wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, das wäre hart.
Ich hatte es gehofft.
Gut, ich auch.
Okay.
Da hatte ich echt Angst davor, wo du gesagt hast, wir machen einen Quiz. Habe ich echt gedacht, oh, wenn eine Iron Maiden-Frage kommt, wenn ich die nicht weiß, dann ist was los.
Da hört man noch so ein Schluchzen, ne? Und dann piep, piep, piep.
Ja, genau. Und dann, genau, weg. Und nie wieder wird was von mir gehört.
Okay, jetzt geht's in eine andere Richtung, Richtung Dream Theater gehen wir jetzt. Wie lautet James Labrice richtiger Vorname?
James Labrice richtiger Vorname.
Also James ist sein zweiter Vorname.
Okay. Siehst, hättest mich nach Bruce Dickinson gefragt, hätte ich dir sagen können, dass er Paul heißt, aber James Labrie. keine Ahnung.
Kevin.
Kevin, echt?
Ja.
Dann auch in dem Fall die bessere Entscheidung, dass er sich James genannt hat.
Nee, das hat Tatsache andere Gründe, weil als er in die Band gekommen ist, war ja noch Kevin Moore Keyboarder und man hat gedacht, das ist okay. Kacke. Wir haben ja schon John Myung und John Petrucci, da haben wir ja schon 2 Johns, da können wir ja nicht 2 Kevins haben.
Siehst, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, Gott sei Dank haben wir das bei Skull and Crossbones nicht so gemacht, wir hatten ja auch schon Tobi in der Band. als ich dazugekommen bin.
Müsstest du dann auch unter deinem zweiten Vornamen auftreten oder hast du keinen?
Dann müsste ich das in dem Fall machen, wobei der gar nicht so arg schlimm ist. Also ich heiße Michael zum zweiten Vornamen, von dem her jetzt auch kein ultra spektakulärer Name, aber ja, ich bin froh, dass ich weiterhin Tobi heißen darf.
Okay. Muss ich mich jetzt auch outen und meinen zweiten Vornamen verraten?
Ja, klar.
Ist auch absolut unspektakulär. Er wäre Andreas.
Ja, okay, siehst du es auch. Markus, Andreas, Tobias, Michael. Da waren unsere Eltern echt kreativ, hä?
Absolut. Aber mal im Ernst, Metal Andreas, Metal Podcast klingt doof, oder?
Das stimmt, ja. Da hast du dann schon recht. Also alles gut, alles richtig gemacht.
So, mit, du hast ja gesagt, Filmen kennst du dich nicht so gut aus. Vielleicht aber mit Serien und Musik?
Ja, klar. Du, Serien, logisch.
Okay, probieren wir es mal. Welcher Creator-Song spielt eine Rolle in der deutschen Netflix-Serie Dark?
Welcher Creator-Song? Okay. Mhm. Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Also, eine meiner Lieblings-Oldschool-Creator-Sachen. Weiß nicht, von wann ist die Serie Dark?
Boah, von 2019, glaube ich, die erste Staffel.
Ach Gott, neuer, okay. Also ist wahrscheinlich auch ein neuerer Song von Creator.
Nein.
Nee, keine Ahnung. Nicht? Okay. Ja, dann haben sie bestimmt so Flag of Fate oder Pleasure to Kill oder so genommen.
Ja, letzterer war es. Pleasure to Kill.
Echt? Okay. Okay, ja. Dann einfach 50-50 geraten.
Nee, tatsächlich. Der Song Pleasure to Kill spielt eine Rolle. Weil, also in dieser Serie geht es irgendwie auch um Zeitreisen und man landet dann in dem Jahr, in dem eben diese Platte von Creator auch erschienen ist. Und der Song läuft dann halt irgendwie von Platte. Lustig ist, irgendwann später hat ein Polizist eine Vinylauflage der Platte und guckt sie sich halt an und liest den Text. Leider hat man hier einen schwerwiegenden Fehler gemacht, denn das kann niemals das Vinyl aus dieser Zeit sein, weil das eine Neuauflage ist, die er da in der Hand hat, was natürlich nur der geneigte Metal-Nerd sofort erkennt. Okay. sitzt vorm Fernseher, oh, alle gucken dich an, hä, was ist denn los? Das ist die falsche Platte. Hier steht doch drauf. Ja, aber guck dir mal das Logo von Noise Records an. Das sah damals nicht so aus.
Ja, kompletter Fehler aufgedeckt in der gesamten Serie.
Ja, also, kann ich mir nie wieder angucken. Also jedes Mal werde ich denken, na, das ist doch verkehrt.
Aber geiler Song auf jeden Fall.
Das ist so, ja.
Also generell finde ich Creator eine der mächtigsten Live-Bands überhaupt und Pleasure to Kill fetzt einfach.
Ja, abgesehen von der etwas fragwürdigen Thematik, über die der gute Mille da singt, aber gut, es sind Jugendsünden.
Ja, ja. Ich meine, das ist ja eh generell schwierig auch. So insgesamt finde ich ja, erstmal das, aber auch generell politische Einstellung hat man es ja auch schon mal davon. Und Bands ist ja auch immer so eine Sache und ist ja bei Creator auch nicht so. Aber trotzdem, einfach geile Band.
Ja, finde ich auch. Und live auf jeden Fall, auch wenn manche Leute ja behaupten, das ist mittlerweile Stadion-Metal geworden, denke ich mir, nee, Leute, das ist immer noch Thrash-Metal. Melodisch, nee, aber nicht. Es ist
Thrash. Es ist einfach groß gewordener Thrash-Metal.
Auf jeden Fall. Und von Thrash-Metal, ja, wie würdest du die Band Rage kategorisieren? Power-Metal?
Ja, eigentlich schon.
Okay, dann von Thrash-Metal zu Power-Metal. Wie hieß die Band um Peter Peavy Wagner, bevor sie sich Rage nannte?
Oh Mann, ja. Es gab's ja dann auch mal eine Zeit lang live. Oh Mann.
Ich glaube, da bist du falsch unterwegs. Was es live gab, war Refuge. Da hat Peavy sich wieder mit Manni Schmidt.
Das habe ich jetzt gerade tatsächlich im Kopf gehabt.
Zusammengetan.
Nee, dann weiß ich es nicht. Jetzt weiß ich aber trotzdem, wie sich die Leute bei Wer wird Millionär fühlen, wenn sie die 100-Euro-Frage nicht wissen oder so.
Also überhaupt nichts Schlimmes. Die Band nannte sich früher Avenger.
Avenger, okay. Nee, hätte ich auch nicht gewusst.
Und ihr erstes Album heißt Prayers of Steel.
Ha.
So, wieder zurück zum Thrash-Metal. Mhm. Wer komponierte und textete Slayers Skandalsong Angel of Death?
Wer den Song getextet hat?
Und komponiert.
Okay, war das keiner aus der Band?
Doch, aber wer aus der Band?
Okay, ja gut. Ich habe das, ja, hat sich jetzt gerade so angehört, als hätte den Song irgendjemand Außenstehendes komponiert, der nichts mit der Band direkt zu tun hat. Ich hätte es mal gesagt, zu der Zeit hat Jeff Hahnemann relativ viel komponiert und geschrieben. Keine Ahnung. Er?
Das ist auch vollkommen richtig, weil
echt cool, okay.
Lustig ist immer, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung oft so rüberkommt, als wäre Kerry King der böse Bube, weil er ja eher so das Aushängeschild ist. Aber Tatsache ist, Angel of Death stammt komplett von Jeff Hanneman oder Hanneman oder wie auch immer man das jetzt letzten Endes richtig ausspricht.
Also Text und der Song.
Ja,
beides komplett. Von ihm.
Beides
krass,
von ihm.
Okay.
Und damit haben wir die letzte von, es waren glaube ich 8 Fragen, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Okay.
Hat wieder was mit Fernsehserien zu tun, aber vielleicht weißt du es. Metallicas Song Master of Puppets erreichte durch welche Netflix-Serie neue Popularität, auch bei jüngeren Leuten?
Keine Ahnung.
Stranger Things ist die richtige Antwort. Nie gesehen, nie gehört? Stranger Things?
Also doch gehört, ja, aber nie gesehen tatsächlich, nee.
Oh, okay.
Lohnt sich das?
ja, wenn man so 80er-Jahre-Vibes mag, auf jeden Fall. Ist eine lustige Serie.
Okay.
Ist natürlich wie alles, was irgendwie Erfolg hat, es wirkt irgendwann ein bisschen in die Länge gezogen. Aber zumindest kann man ihnen nicht vorwerfen, dass man auf die Schnelle weitermacht, weil jetzt die finale 5. Staffel, da wartet man, glaube ich, mittlerweile seit 2 Jahren drauf. Also ne, es ist nicht so nach dem Motto, hey, wir müssen fertig werden. Da lässt man sich schon Zeit.
Aber das heißt in dem Fall guter Soundtrack bei der Serie, wenn Metallica mitmachen dürfen, oder?
Ja, die Szene ist wie folgt. Es gibt ja das sogenannte Upside Down. Das ist so eine Art Parallelwelt. Und da will man halt die Gegenspieler anlocken. Und dafür schleppt man einen Verstärker runter. Und einer der Protagonisten der 4. Staffel spielt dann eben das Riff von Master of Puppets in diesem Upside Down.
Okay.
Kannst du bestimmt mal auf YouTube finden.
Das heißt nicht, dass es ständig Metal bei der Serie gibt, sondern jetzt halt nur während dieser Szene in dem Fall, oder?
Ja, doch, da lief auch schon mal Mötley Crüe, obwohl ob Mötley Crüe jetzt Metal ist, lassen wir auch mal dahingestellt. Ne? Aber hat schon 80er-Jahre-Vibes auf jeden Fall. Kann man nicht abstreiten.
Okay, also dann speichere ich mir es mal ab. Weil Netflix-Zugang habe ich tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Aber ich weiß nicht, warum, merke ich gerade.
Ja, wenn du nicht so der Typ dafür bist, ist das in der Tat eine sehr gute Frage.
Also, wird mal überdacht zum Jahreswechsel.
Und ich habe mich verzählt, es waren sogar 9 Fragen. Und wenn ich mich nicht irre, hast du 3 Fragen richtig beantwortet davon.
Oh Mann, okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie dein Urteil lautet, ob ich auf der Couch Platz nehmen darf oder nicht.
Ja, okay, ne? Ich würde sagen, folgender Deal. Wir haben ja einen Plan, wenn das nächste Skull and Crossbones Album rauskommt, dass wir dann vielleicht nochmal ein Interview machen. Und bis dahin übst du noch ein bisschen und dann denke ich mir neue Fragen aus.
Ja, okay, das ist ein Deal. Dann gucke ich bis dahin auch 2, 3 Filme und Serien an und versuche die mir zu merken und dann kriegen wir das hin.
Komm, ihr Bonusfrage, die ist mir gerade spontan noch eingefallen. Aber weißt du dann sowieso nicht, wenn du sagst, du hast keinen Bezug zu Filmen. Wer spielte im 6. Nightmare on Elm Street Film Freddy Krügers Vater?
Keine Ahnung.
Alice Cooper.
Ach was, echt?
Ja.
Cool, okay.
Ja, jetzt musst du den gucken, ne? Aber ansonsten ist der Film nicht besonders gut.
Ja. Wobei das ja auch der einzigste aus der Metal-Musikszene ist, den man irgendwie in diese Richtung in Verbindung bringen könnte. So. Spontan, zumindest mal.
Ja gut, es gibt auch Leute, die Regisseure geworden sind. Ne? Also Dee Snider hat irgendwann Ende der 90er einen obskuren Film gedreht, der Strangeland heißt. Und Rob Zombie ist ja doch relativ erfolgreich mit dem, was er so an Filmen fabriziert.
Ja, okay, ja. Ja gut, das stimmt, dann gibt's doch ein paar. Aber passen tut's ja dann trotzdem in dem Fall mit Alice Cooper.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ansonsten Okay, ich habe jetzt 2 Namen genannt, das ist nicht so jetzt so die große Ausbeute, ne, bei Hunderten oder Tausenden von Musikern, die man so potenziell kennt, also hast schon recht.
Ja, aber trotzdem, ja.
Okay, ja, also du darfst auf der Couch natürlich Platz nehmen und darfst direkt mal ganz flockig mit einer ganz einfachen Frage starten. Wo wurdest du geboren und wo bist du aufgewachsen? Offenbar irgendwo, wo man nicht gut Netflix gucken kann. Nein, Quatsch.
Also Internetverbindung haben wir hier jetzt neuerdings auch.
Oh.
Von dem her geht es jetzt auch mit dem Netflix-Zugang.
Setzt sich durch die Technik, nee. Oder?
Bitte?
Internet setzt sich durch so oder glaubst du nicht so?
Ah, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Also gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Ich bezweifle es. Genau. Nee, also Ich bin 1988 geboren, also ich bin jetzt lockere 36 Jahre alt, in Freudenstadt im Schwarzwald. Und ja, 20, 30 Kilometer nebendran ist die Stadt Horb am Neckar. Und da wohne ich jetzt gerade tatsächlich immer noch, bin da auch aufgewachsen und habe da meine Jugend und meine Kindheit verbracht. Ja.
Ist aber schon eher ländlich dann die Gegend, oder?
Ja, also es liegt trotzdem relativ gut. Also Horb selber liegt an der Autobahn. Das ist die Verbindung zwischen Stuttgart und Bodensee. Da liegt Horb direkt dran. Also von dem her ist man auch von Horb in einer Dreiviertelstunde, wenn jetzt nicht gerade der ultimative Stau ist, wie so oft, ist man in einer Dreiviertelstunde in Stuttgart oder auch am Stuttgarter Flughafen. Aber trotzdem ist man genauso in einer Stunde im allertiefsten Schwarzwald. Also von dem her liegt es eigentlich doch ganz schön und doch auch irgendwie zentral. Es ist so eine Mischung zwischen ländlich und doch irgendwie, ja, eine Mischung aus allem.
Weil in den Schwarzwald fahre ich in der Tat öfter mal, um da Urlaub zu machen. Also das ist schon eine sehr schöne Gegend, finde ich, um runterzukommen. Also da kann man gut entspannen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ist ganz arg schön und ich denke es auch jedes Mal, wenn man dann doch mal einen Tagesausflug irgendwie in Richtung Schwarzwald macht, wie schön es doch eigentlich ist. Und ja, dass man es eigentlich doch viel, viel öfters machen sollte, weil Horb selber ist jetzt nicht direkt im Schwarzwald. Deswegen, ja, sehe ich den jetzt auch nicht jeden Tag. Außer wenn ich geschäftlich vielleicht gerade mit dem Auto in der Gegend rumfahre und da gerade durch den Schwarzwald muss. Aber ja, doch, ist schon echt eine sehr, sehr schöne Gegend. Von dem her verstehe ich jeden, der hier Urlaub machen will.
Ja, wir sind immer in der Nähe von Losburg. Also kennst du dann ja vielleicht.
Ah ja, okay, Losburg ist tatsächlich nur 15 Kilometer von Horb weg, ja.
Wahnsinn, da muss ich ja, wenn ich das nächste Mal in Urlaub fahre, bei dir vorbeischauen.
Dann tatsächlich, gib's Bescheid.
Schauen wir da mal. Können wir hier, weiß ich nicht, bringe ich mein Netflix-Passwort mit, dann können wir Netflix gucken.
Oh ja, können wir tagelang Netflix gucken.
Dann muss ich nur meiner Frau noch verklickern. Ich muss Netflix gucken.
Ja, kriegen wir hin.
So, bleiben wir aber mal bei dem Thema Kindheit und Jugend in einer eher ländlichen Gegend. Also dann, was ist denn so die positivste Erinnerung an deine Kindheit und oder Jugend?
Oh, okay, echt schwierig. Also hab ich mich tatsächlich, weil die Frage hast du dem Andreas von Warwolf hast auch gestellt und da habe ich mich tatsächlich auch mal gefragt in dem Moment, was das denn bei mir wäre. Und ich habe jetzt gar keine wirkliche spezielle Erinnerung an einen speziellen Moment, der der schönste Moment in meiner Kindheit war, weil ich muss sagen, meine gesamte Kindheit war eigentlich schön und wohlbehütet und ja, bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern von beiden Seiten und zwar einfach insgesamt eine schöne Kindheit. Ich habe eine große Schwester, die ein paar Jahre älter ist als ich und ich kann mich da eigentlich echt in Summe nur an eine insgesamt schöne Kindheit erinnern. Also nichts, wo ich jetzt sage, boah, war auch schräg alles, gar nicht. Von dem her war es einfach in Summe schön.
Das ist doch eine sehr schöne Antwort. Also ist doch ja Eigentlich die schönste, die man geben kann, wenn man sagen kann, meine Kindheit war in Summe schön.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Haben sich da vielleicht auch ein paar dunkle Punkte dann doch eingeschlichen? Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es auch eine negative Erinnerung? Hättest du eine Antwort oder würdest du sagen, nee, also gab nichts, was ich wirklich als negativ empfunden hätte?
Na klar gab es die. Also ich meine, als meine Oma gestorben ist, da war ich 8 Jahre alt und das war auch so ein Moment, der nicht unbedingt schön war. Das ist direkt vor unserer Haustür passiert. Und das sind solche Momente, die dann definitiv nicht schön sind, an die man sich zurückerinnert. Und die Punkte gibt's natürlich. Aber ja, das ist so schon der Hauptpunkt, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, was jetzt einfach echt komisch und nicht schön war, dann würde ich echt das sagen.
Ja, das sind so die Momente, wo man auch als vielleicht schon junger Mensch versteht, dass nicht alles irgendwie geplant und vorhersehbar ist. Ne? Das sind sehr einschneidende Erlebnisse.
Absolut, das ist so. Das merkt man dann, ja.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und wenn du die Folge mit Andreas gehört hast, also das sind die Fragen, die ich ja eigentlich immer stelle, dann weißt du vielleicht auch, was jetzt kommt. Gehen wir mal in Richtung einer Institution, in der man so als junger Mensch ja eine Vielzeit seiner Zeit, ist auch eine tolle Formulierung, ne? Habe ich mir toll hier was zusammengequatscht. Ein Großteil seiner Zeit, das ist es, was ich sagen wollte. Eine Institution, wo man einen Großteil seiner Zeit natürlich verbringt, das ist die Schule. Und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, ich würde einen deiner Schüler, egal ob Grundschule oder weiterführende Schule, fragen nach dem Motto, Tobias Hübner, was können Sie mir über den erzählen? Was würden die dann sagen?
Also ich hoffe mal, dass dann die meisten sagen, es war ein echt guter Schüler, aber er war relativ faul. Er hätte mehr aus sich machen können.
Oh je, das klingt was wie was, was meine Mutter sagen würde.
Echt? Ah, okay. Nee, war bei mir tatsächlich so. Also ich habe versucht, mit dem geringsten Aufwand das Bestmöglichste rauszuholen irgendwie. Und das hat recht gut funktioniert bis zum Abi. Also ich habe auch bei der Abi-Vorbereitung nicht übermäßig viel gemacht, muss man echt sagen. Also klar habe ich was gelernt und habe dann auch ein paar Sachen gelesen oder eher Zusammenfassungen und so. Aber trotzdem, ja, wenn ich sehe, was da Schulkameraden in der Zeit gemacht haben, dann habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig gemacht. Und dafür ist ein recht gutes Ergebnis dabei rausgekommen. Und das hat eigentlich so während der gesamten Schulzeit recht gut funktioniert. Also ich hatte viel Freizeit und konnte viel nebenher machen, konnte meine ersten Bands gründen und so. Und trotzdem lief das mit der Schule echt relativ entspannt nebenher weiter, ohne dass ich jemals irgendwie Sorgen hatte, dass ich eine Klasse nicht schaffe oder dass ich irgendeine Klasse wiederholen musste oder sonst irgendwas. Also klar hatte ich auch mal schlechtere Noten, die dabei rausgekommen sind bei manchen komischen Klassenarbeiten. Vor allem Geschichte war jetzt nie so mein ultimatives Lieblingsfach. Aber solche Sachen wie Mathe oder Fremdsprachen oder so hat echt immer gut funktioniert und ja, hab nie groß was machen müssen und die Ergebnisse waren für mich völlig okay. Ja, und trotzdem muss man dann sagen, dass mein Abischnitt, der dabei rausgekommen ist, der war auch echt gut, also bin ich auch mega zufrieden. Trotzdem hätte er mit einem größeren Aufwand meinerseits deutlich besser sein können. Ob ich dann jetzt was anderes beruflich gemacht hätte oder für mein jetziges Leben, keine Ahnung. Weil es interessiert ja später eh keinen großartig mehr, wie war denn der Abischnitt. Aber ja, wie gesagt, es hat schlussendlich gereicht. Er war gut, mein Zeugnis war gut und ja, ich war zufrieden. So war meine Schulkarriere.
Also nicht der Klassenclown oder sowas in der Art oder der Troublemaker?
Nee, gar nicht. Ja. Also beides nicht. Ich glaube, ich war tatsächlich relativ unauffällig so.
Unauffällig, schönes Wort in dem Zusammenhang.
Also im Schulkontext, ich meine außenrum, wie gesagt, wir haben dann angefangen, da die ersten Bands zu gründen und so, haben dann auch tatsächlich auf der Abi-Feier gespielt mit meiner ersten Band. Also von dem her auffällig schon, aber jetzt eher in eine andere Richtung. Jetzt nicht irgendwie negativ oder auch nicht positiv im Schulkontext.
Ja, ist doch schon mal sehr schön. Du hast es jetzt ja schon gesagt, du hast dann angefangen, deine ersten Bands zu gründen oder deine erste Band. War das dann Metal oder hast du da noch was ganz anderes gemacht?
Nee, das war tatsächlich schon relativ schnell Metal. Also ich habe mich damals mit einem damaligen Kumpel getroffen, der Gitarre gespielt hat. Ich habe ja eine klassische Klavierausbildung. Also ich habe damals mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Habe dann auch später noch Kirchenorgel dazu gelernt. War dann auch eine Zeit lang wirklich hier in der Kirche in Haupt der Hauptorganist und habe die ganzen Gottesdienste und sowas begleitet, um ein bisschen nebenher Geld zu verdienen. War echt eine coole Zeit eigentlich so gesehen. Auch wenn es teilweise hart war, immer Sonntagmorgens um 9:30 oder um 10 in der Kirche zu sitzen, nach relativ wenig Schlaf, weil man am Abend da vorne irgendwo weg war. Aber trotzdem war es ein cooler Nebenverdienst während der Schulzeit. Ja, das habe ich eine Weile gemacht. Ja, und auf jeden Fall haben dann der Kumpel und ich uns dann getroffen und er hat an der Gitarre geklimpert, ich habe Klavier gespielt und wir haben dann halt am Anfang solche Sachen wie die Balladen von Manowar, so Courage, Heart of Steel oder auch Talula von Sonata Arctica und sowas. Sowas haben wir gespielt.
Oh, cool.
Ich am Klavier, er mit der Gitarre ein bisschen und dann habe ich irgendwann auch gemeint, ich versuche mal dazu zu singen. Hat dann auch am Anfang wahrscheinlich relativ, ja, nicht so geil geklappt, würde ich jetzt mal im Nachhinein behaupten. Aber trotzdem hat es dann uns so großen Spaß gemacht, dass wir das immer wieder gemacht haben. Unser Repertoire haben wir dadurch erweitert und dann haben wir auch irgendwann gesagt, okay, komm, lass uns doch eine richtige Band gründen. Und dann haben wir Heap of Ruins gegründet. Also hieß die erste Band und wir haben dann auch gemeint, wir machen jetzt irgendein Fantasy, Power Metal, aber teilweise cleane Vocals, teilweise gecrowle. Es hat beides nicht so wirklich gut funktioniert. Die Gitarristen, ja, haben halt auch ihre erste Band gehabt und haben dementsprechend geklungen. Also ja, es hat Spaß gemacht, es war Metal. Im Nachhinein war es definitiv nicht gut, aber mich würde es trotzdem mega interessieren, nach den Jahren mit der Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, wie jetzt dieses Album von damals nur klingen würde, wenn wir es neu produzieren und aufnehmen würden. Aber ja, wahrscheinlich muss es einfach so klingen und fertig. Aber man findet auch nichts. Also die jetzt meinen, sie suchen jetzt Heap of Ruins irgendwo online. Es gibt, glaube ich, ein paar schlechte Live-Clips auf YouTube, aber das Album, das wir veröffentlicht haben, das ist auf keiner Streaming-Plattform oder so. Ach. Muss auch, glaube ich, gar nicht sein. Aber ich habe hier einen Schuhkarton rumliegen. Also Markus, wenn du dann das nächste Mal in Schwarzwald kommst, dann schenke ich dir eine.
Noch eingeschweißt, ja.
Ja, nee, wir haben die tatsächlich selber gemacht. Also ich hatte dann hier so ein Ultra-Spezialbrenner, wo man also natürlich die Musik drauf brennen konnte unten, aber oben drauf konnte man auf die Oberfläche das Cover oder was man immer dann programmiert hat, drauf lasern.
Das kenne ich auch noch. Boah, hier wird es bestimmt Leute geben, okay, die denken jetzt, wovon reden die alten Männer da?
Ich glaube es auch. Nee, wenn ich mir das so im Nachhinein überlege, vor allem wie viele Stunden und Tage wir da dran waren, bis wir, keine Ahnung, wie viele CDs wir gemacht haben, 150, 200 Stück haben wir, glaube ich, schon gemacht. Das ging ewig lange. Eine CD ging bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde, bis dann wirklich dieses Cover, wo wir dann halt gemacht haben, oder wie heißt es auf der CD obendrauf? Ja, halt das Artwork von der CD, bis das dann obendrauf gelasert war. Es war echt ein Riesenaufwand. Und dann, also wir haben komplett alles selber gemacht. Das Booklet, das drin ist, gedruckt und zusammengefaltet und reingelegt, also deswegen, da ist nichts eingeschweißt, weil es nie eingeschweißt war.
Nur Blut, Schweiß und Tränen stecken drin.
So in die Richtung, ja genau.
Wo du es schon so schön gesagt hast, dass es von Anfang an oder relativ schnell Metal war. Du würdest dich ja wahrscheinlich auch, wenn man sich so anguckt, was du so als Album des Monats immer in den Ring wirfst, auch als Metalhead bezeichnen, oder?
Ja, definitiv. Also in Summe schon. Ich würde mich als trotzdem sehr toleranten und offenen Metalhead bezeichnen. Also ich hör mir auch solche Sachen an. Ich höre auch sowas wie Beyoncé oder Alligator oder was weiß ich. Wenn sowas veröffentlicht wird und ich höre, das Album ist dermaßen groß und so ein angesagter Künstler und sowas, dann höre ich mir sowas schon auch an.
Ist ja auch völlig okay.
Einfach um zu wissen, was da überhaupt geht und was angesagt ist und warum ist denn diese Musik so erfolgreich. Da kann man sich auch drüber streiten, ob jetzt eine Beyoncé oder eine Taylor Swift oder sowas, ob die so groß sein muss, wie sie groß ist. Aber trotzdem versuche ich halt immer, mich da rein zu versetzen und höre mir sowas an. Und dann entdeckt man schon relativ häufig auch Sachen, die ich sonst wahrscheinlich als Scheuklappen-Metalhead nicht gehört hätte. Und das finde ich ganz cool.
Ja, ich würde mich selbst auch so einstufen. Also Beyoncé muss ich jetzt nicht unbedingt hören, aber
nein, ich auch nicht, aber ich versuch's trotzdem.
Genau, man versucht ja immer mal Sachen sich irgendwie zu Gemüte zu führen, weil man ist es ja gewohnt, dass man als Metalhead, also dass alle von einem Toleranz erwarten, ne, dass man die Musik hört, die andere Leute hören, aber irgendwie bekommt man selbst relativ wenig Toleranz, ne? Wenn dann Leute bei einem zu Besuch sind und man eine Metal-CD anmacht, dann gucken immer alle so ganz pikiert, ne? So, muss das jetzt sein? Kennst du das?
Ja, das ist schon so, aber trotzdem finde ich auch, in der Metal-Szene herrscht oft relativ wenig Toleranz jetzt zu Musik nach außen hin. Gerade wenn ich singe ja gerade auch relativ viel bei Hochzeiten, da begleite ich mich selber mit dem Klavier und singe auch selber, gerade bei den kirchlichen Trauungen und sowas. Da musste ich jetzt auch schon Helene Fischer oder sowas singen. Oh. Und das ist, ja, aber trotzdem, dann ich höre mir das dann an und muss dann schon auch sagen, boah, es ist einfach eine saumäßig gute Sängerin, die Helene Fischer. Und ich finde, sowas ist dann trotzdem auch wichtig, das als Metalhead zuzugeben. Und da hört es, finde ich, relativ häufig auf, dass gerade sowas nicht gesagt werden darf in der Metal-Szene.
Ja, aber das geht ja noch viel tiefer. Also du darfst ja von der Theorie, wenn du jetzt der geneigte Manowar-Hörer bist, noch nicht mal zugeben, dass du irgendwie Metalcore gut finden würdest oder so. Dann kommen ja wahrscheinlich alle mit ihren Fackeln und Forken und treiben dich wie die letzte Sau durchs Dorf.
Ja, absolut. Nee, ich finde sowas einfach schwierig. Soll doch jeder genau das hören, was er gut findet. Und genauso muss man aber zugeben, wenn irgendwas anderes, was halt nicht in dieses Raster passt, dass es einfach auch gut ist. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Jahren mal bei einem Pur-Konzert. Mega gut. Saumäßig gutes Konzert. Das war richtig stark und das ist auch jenseits von Metal entfernt. Und trotzdem ist es einfach eine saumäßig gute Liveband. Herbert Grönemeyer genauso. Bei dem war ich auch schon live. Saumäßig gut. Also ich finde, man muss da einfach ein bisschen offen durch die Welt marschieren und ja, einfach auch mal ein bisschen offen anderen Dingen gegenüber sein.
Ja, mit pur hast du mich ja erwischt. Das ist ja mein dunkler Punkt in meiner Vergangenheit. Ich habe ja auch pur
mal live haben wir schon mal davon gehabt, ja.
Aber ich stehe dazu. Ich finde das auch gar nicht schlimm.
Ich auch, gar nicht. Nö, ist doch wurscht.
Aber du sagst also, trotz allem, was du so an Randbereichen noch mitnimmst, du bist Metalhead. Und gab es in deiner Kindheit und oder Jugend irgendwann ein ganz bestimmtes Ereignis, wo du so gemerkt hast, das ist meine Musik, ich möchte Metalhead sein? Oder ist das irgendwie so nach und nach passiert? Kannst du dich an sowas erinnern?
Also ich glaube, am Anfang ist es schon so nach und nach passiert. Klar hat es angefangen mit, man hört halt mal Manowar und findet es cool. Oder man hört Hammerfall und findet es einfach mega, was da passiert. Aber ich glaube, so der richtige Moment, der stattgefunden hat, war tatsächlich, als ich 2005 dann bei meinem allerersten Konzert war. Und das war von Hammerfall. Ah. War in Filderstadt. Da war ich mit meiner Schwester und ihrem damaligen Mann und auch mit einem Kumpel. Und das war einfach so ein Moment, als die dann auf die Bühne gekommen sind und das gemacht haben, was sie machen, da habe ich einfach auch gewusst, boah, schon echt geil und sowas möchte ich auch machen. Und das war, glaube ich, schon der Moment, der mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin.
2005 heißt, das war die Tour zu Chapter 5? Kommt das hin?
Ja, ganz genau.
Okay. Mhm.
Und da waren davor noch drei weitere Bands, ich glaube Firewind und Thunderstone. Und als Opener haben damals Lordi gespielt.
Ich erinnere mich, hast du mir schon mal erzählt, genau.
Genau, stimmt, haben wir es auch schon mal davon gehabt, ja genau. Stimmt, da hatten wir es bei meinen 10 Alben, hatten wir es davon, weil da habe ich ja auch genau dieses Lied ausgewählt. Und ich fand es damals so dermaßen verrückt, keiner hat gewusst, was Lordi überhaupt machen, dass es so verkleidete Leute sind und dann sind die da, als es noch hell war, auf die Bühne spaziert und haben da ihr Zeugs gemacht und jeder hat gedacht, oh okay, fuck, was ist jetzt los? Und es war einfach witzig, weil die ja erst im Jahr drauf, 2006 dann ihren Erfolg bei dem Eurovision Song Contest hatten und ja, war mega witzig, aber trotzdem war ich damals wegen Hammerfall da und das hat sich dann auch gelohnt, ja.
Damit hast du auch die Frage, die jetzt gekommen wäre, schon beantwortet, die wäre nämlich gewesen, was dein erstes Konzert war, aber ja, man kann schlechter starten als mit Lordi und Hammerfall, also da gibt es schlimmere Sachen.
Ja, finde ich definitiv auch. Trotzdem war es dann im Jahr drauf, 2006, habe ich dann das erste Mal Iron Maiden live gesehen. Und das war dann eigentlich schon wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, boah, genau das, was Iron Maiden machen, genau das möchte ich 1000-mal nochmal erleben und sehen in meinem Leben. Und in diese Richtung möchte ich dann auch mal selber Musik machen. Klar ist mir das auch bewusst, dass meine Band niemals so groß werden wird wie Iron Maiden und dass wir solche Bühnen nie bespielen werden. Das ist ja ganz klar. Ich denke, so realistisch muss man sein. Aber trotzdem brauchen wir doch auch in dem Alter als damals 18-Jähriger solche Träume und das haben Iron Maiden auf jeden Fall so in mir ausgelöst, ja.
Das war dann die Matter of Life and Death Tour, ne?
Ja, genau, wo sie dann das komplette Album erstmal am Stück gespielt haben und dann kamen nur so 4, 5 Klassiker-Zugaben.
Mhm, genau.
Eigentlich schon schwierig, wenn man Maiden das erste Mal sieht und dann spielen sie ja Matter of Life and Death in der vollen Länge. Trotzdem war mir das damals relativ wurscht, weil es war einfach geil.
Ja, Maiden sind ja auch die Verfechter, ne? Egal, wir spielen immer relativ viel vom neuesten Album und packen dann die Klassiker drumherum, während es ja auch so Bands gibt, die spielen gefühlt von ihrem neuesten Album genau einen Song so ungefähr und machen dann 1,5 Stunden Best-of-Programm. Also ich finde das immer so ein bisschen befremdlich. Da finde ich das Vorgehen von Maiden irgendwie nachvollziehbarer, weil ich möchte ja meine neuen Songs auch irgendwie zu Klassikern werden lassen. Und das können sie ja nur, wenn ich sie live spiele. Also es sind immer so Dinge, die ich nicht verstehe.
Ja, erstmal das und ich denke, wenn du jetzt ein Künstler bist und du veröffentlichst ein neues Album, dann ist ja auch immer so, du findest das neue Material immer als das Beste, was du jemals veröffentlicht hast. Das ist ja so. Wäre ja auch komisch, wenn das nicht so ist. Und dann musst du ja auch überzeugt davon sein, das live zu präsentieren und live präsentieren zu wollen. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn du jetzt so eine große Band auf ein Festival buchst, dass du dann vielleicht eher ein Klassiker-Set erwartest. Und dann nicht von einer Band wie Iron Maiden jetzt ihr neues, vielleicht in der breiten Masse noch recht unbekanntes Album dann in voller Länge spielen lässt. Das verstehe ich dann schon. Aber trotzdem verstehe ich das. Du hast ein neues Album rausgebracht, also möchtest du das auch in die Masse transportieren.
Absolut. Ich glaube, es war aber Hansi Kürsch vom Blind Guardian, der mal wirklich gesagt hat, ich weiß nicht mehr zu welcher Tour es war, sie werden nur 3 neue Songs spielen, weil sie ja auch die ganzen Klassiker spielen müssen. Und das fand ich so ein bisschen seltsam.
Ja, aber spielen müssen tut man ja gar nichts. Und ich meine, das haben ja Maiden damals komplett bewiesen. Klar können Maiden 2 Stunden Klassiker spielen und noch viel länger. Das ist ja gar kein Thema. Aber müssen tut doch eine Band in der Größenordnung, wie es Maiden sind oder auch wie es Blind Guardian sind, eigentlich nichts. Ich meine, klar erwartet bei Maiden jeder irgendwie Fear of the Dark und Run to the Hills und so. Und bei Blind Guardian erwartet auch jeder Valhalla und Bardsong und so. Aber trotzdem kann die Band sagen, hey, nö, bei der Tour jetzt halt mal einfach nicht.
Genau, das machen Maiden ja sehr konsequent. Ne? Die machen ja dann, ich glaube, ja, es war wirklich seit nach 2006, ne, dass sie dann immer wieder ihre, wie soll man das sagen, Revival-Tourneen gemacht haben. Ne? Immer mal wieder ein paar alte Klamotten ausgepackt haben. Und dann kann man es ja auch rechtfertigen.
Mega geil.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und dann kann man es ja rechtfertigen, dann auf der anderen Tour halt zu sagen, okay, wir spielen jetzt nur, was war es letztes Mal? Songs von Somewhere in Time und vom letzten Album. Das ist ja auch, glaube ich, bei den Leuten relativ gut angekommen, weil ja gerade Somewhere in Time sehr wenig sonst präsent ist in Sets von Iron Maiden.
Ja, also, ist so, ja. Und gerade auch jetzt haben sie das erste Mal, seitdem es Maiden überhaupt gibt, Alexander the Great gespielt.
Ja.
Und das wäre sonst nicht zustande gekommen, wenn sie jedes Jahr einfach nur ihre gleiche Klassiker-Tour wieder auf die Bühne bringen. Also von dem her mega dieses Vorgehen. Und ich bin auch ultra gespannt auf die Tour, die jetzt dieses Jahr stattfindet. Ja, da gibt's ja auch mega viele Songs, die einfach extrem stark sind. Und ich habe damals, mein erstes Maiden-Album war tatsächlich das Fear of the Dark-Album, das ich mir im Horber Müller gekauft habe. Von dem her freue ich mich deswegen noch viel, viel mehr auf diese Tour, weil es ja auch um dieses Album geht. Also ich fände es ultra geil, wenn ich mal Be Quick or Be Dead von Maiden hören könnte live.
Soll ich dich jetzt mal neidisch machen und sagen, das habe ich schon mal?
Okay. Ja.
Ich bin mir,
sei es dir gegönnt.
Ich bin mir sicher, sie haben es auf der Ed Hunter Tour gespielt damals.
Ah, okay, ja. Ja, schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir wollten ja nicht über Iron Maiden sprechen, wir wollten ja eigentlich über dich sprechen. Und eine Frage hast du quasi indirekt schon beantwortet, die wäre gewesen, ob dir immer klar war, dass du Sänger werden wolltest. Aber wenn du ja ursprünglich mal Piano gelernt hast, war das ja offenbar ja nicht dein großer Traum. Also es gibt ja Leute, weiß ich nicht, die haben irgendwann mal auf MTV oder so irgendwen gesehen und haben gedacht, oh, ich muss unbedingt Sänger werden, weil ich möchte wie Bruce Dickinson schwarze Spandexhosen anziehen oder so.
Mhm. Nee, aber das musste ich tatsächlich nicht oder das wusste ich tatsächlich nicht, dass ich Sänger werden will. Ja, bei mir hat's mit Klavier und Keyboard und sowas halt angefangen und als wir Heap of Ruins gegründet haben und halt auch noch Sachen gecovert haben, also ich habe beides dann gleichzeitig gemacht bei Heap of Ruins am Anfang, da stand ein Keyboard auf der Bühne, wir haben Vainglory Opera von Ed Guy gespielt, das fängt ja auch mit diesem Keyboard-Dings da an. Mhm. Oder wir haben Bed of Razors von Children of Bodom haben wir gecovert. Also schon auch eine schräge Mischung so insgesamt. Aber trotzdem waren es Sachen.
Bitte? Interessante Schnittmenge, habe ich gerade so gedacht. Also ich würde es schon hören.
Komplett. Aber das ist ja genau das, weil ich habe irgendwie auch noch nicht gewusst, singe ich jetzt oder schreie ich jetzt oder was weiß ich. Das war alles halt irgendwie so halblebig. Und deswegen haben wir halt Hammerfall und Manowar und Children of Bodom und Ed Guy gleichzeitig gecovert. Also, ja, schon interessant. Ich würd uns gern mal angucken, so im Nachhinein. Aber ja, nee, deswegen, mir war es nie klar, dass ich Sänger werden will. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich was richtig machen will, dann konzentriere ich mich auch auf das eine und lasse dann das Keyboard weg. Und dann haben wir auch das Keyboard irgendwann komplett abgeschafft. Ich meine, klar gibt's das und manche Sänger machen ja auch noch was nebenher und spielen auch Gitarre, sowas gibt's ja noch viel, viel häufiger. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann gedacht, nee, ich mache dann das eine richtig und lass das andere einfach bleiben. Hab dann trotzdem auch Songs, wenn es jetzt ums Komponieren ging oder das Ausarbeiten, habe ich das dann auch am Klavier größtenteils gemacht und habe das dann unseren Gitarristen gegeben, die es dann übersetzt haben für die Gitarre. Mhm. Aber trotzdem habe ich das, nee, wie gesagt, nicht von Anfang an gewusst, dass ich Sänger werden will. Das hat sich dann eher so hinentwickelt mit der Zeit.
Du hast jetzt ja gesagt, dass du Klavier gelernt hast. War das auf freiwilliger Basis oder war das so nach dem Motto, deine Eltern haben dich dazu gezwungen? Das kennt man ja vielleicht auch.
Nee, das war tatsächlich komplett freiwillig. Also mir hat es immer brutalen Spaß gemacht, ohne dass mich jetzt meine Eltern dazu zwingen mussten, boah, jetzt üb mal wieder, du musst eine Stunde üben am Tag und jetzt musst du wieder zum Unterricht oder so. Das war echt nie mit irgendeinem Zwang verbunden oder wo ich jetzt im Nachhinein sage, boah, die haben mich da jetzt wirklich getriezt in diese Richtung, dass ich Klavier lernen musste. Nee, also ich habe das Instrument selber rausgesucht oder mich dafür entschieden und hab das auch freiwillig dann gelernt und ja, hab's freiwillig geübt.
Das ist doch wunderbar. Ja. Und in der heutigen Zeit, haben deine Eltern Verständnis für das, was du machst? Oder ist das so nach dem Motto, ach Junge, mach doch was Vernünftiges. Ich meine, du hast ja einen normalen Beruf immer noch, ne? Aber trotzdem.
Nee, also ich glaube, inzwischen finden sie es schon sehr gut und haben auf jeden Fall größtes Verständnis und kommen auch mal zu einem Live-Konzert. Damals, als ich nur 16 war und die Band gegründet habe, damals glaube ich nicht, dass sie das so cool fanden. Also da hätten sie sich bestimmt auch schönere Klänge vorstellen können als das.
Vor allem je nachdem, in welchem Alter man ist, kann man ja vielleicht mit seiner Stimme noch in ungeahnte Höhen vorstoßen, aber vielleicht eher ungeplant, ne? Also so stelle ich mir das jedenfalls immer vor.
Ja, also ich weiß auch nicht, aber nee. Also ich verstehe das, wenn man damals gesagt hat, boah, nee, mach doch einfach was anderes. Aber haben sie trotzdem auch damals nicht gemacht, haben mich ja auch dann irgendwie rumwurschteln lassen und haben die Band akzeptiert, dass es das gibt und dass ich diese Musikrichtung mache. Muss ja auch keiner gut finden, das verlangt man ja von niemandem. Und das haben sie damals mit Sicherheit auch nicht, aber ja, sie haben mich machen lassen.
Das ist schon mal sehr gut. Sie haben dich machen lassen und darum ist jetzt die Zeit gekommen für deinen kurzen Werbeblock. Heap of Ruins haben wir schon erwähnt. Skull and Crossbones ist das Ziel am Ende, aber es gibt noch eine Station, mindestens eine dazwischen. Also mach doch mal im Schnelldurchlauf deinen musikalischen Werdegang. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir das in der 10-Songs-Folge schon hatten, aber die ist ja mittlerweile schon wieder bestimmt ein halbes Jahr her.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, so ausführlich hat man es tatsächlich nicht, aber nach Heap of Ruins kam dann, also nachdem wir ein Album veröffentlicht haben mit Heap of Ruins, gab es da dann irgendwann den Bruch und dann ging es weiter mit Forensic. Und das war eigentlich dann schon auch eine lange Zeit, also wir haben 2010 angefangen und es ging dann bis 2017. Also schon eine recht lange Zeit. Wir haben in der Zeit zwei Alben veröffentlicht, das zweite Album dann tatsächlich auch mit einem Label. Haben dann danach noch eine EP veröffentlicht und ja, haben da echt viele saumäßig coole Konzerte gespielt in der Zeit. Wir haben auf dem Bang Your Head Festival gespielt in Balingen. Wir haben beim Out and Loud Festival gespielt in Bayern irgendwo. Also von dem her, das war echt eine coole Zeit und ja, hat mich tatsächlich schon sehr geprägt in diese Richtung und auch den Stil, den ich heute immer nur singe, hat dann schon Forensic ein Stück weit ausgemacht. Dann hatte ich ein paar Gastauftritte noch als Sänger bei Bells and Ravens zum Beispiel, Nightlife gab es noch als Nebenprojekt, wo wir so ein bisschen 80er AOR gemacht haben. Und trotzdem habe ich dann in der Zwischenzeit auch noch in verschiedenen größeren Cover-Rock-Bands gesungen. Also schon echt große Produktionen, also schon auch Festzelte mit 3.000 bis 5.000 Leuten, die es damals gab. Das war eine coole Zeit, was mich dann schon auch ein Stück weit weiterentwickelt hat, vor allem gerade diese großen Bühnenproduktionen kennenzulernen, zu wissen, wie das alles technisch abläuft und so. Trotzdem auch natürlich vor so einem großen Publikum singen zu dürfen, mega cool. Also als Erfahrung richtig gut. Im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht nochmal machen, so diese Cover-Richtung, weil mir gibt's trotzdem einfach viel, viel mehr, wenn 50 Leute vor der Bühne stehen, wovon 10 deine eigenen Texte mitsingen, als 2000 Leute, die, was weiß ich, Living on a Prayer von Bon Jovi singen. Ist auch schön. Und da gibt's auch teilweise Momente, wo du wirklich eine Gänsehaut hast, wenn so viele Leute vor dir stehen und Sachen mitsingen. Aber trotzdem gibt's dir als Künstler mehr, wenn du eigene Musik performst und, wie gesagt, wenn die Leute deine Sachen mitsingen. Ist schon geil. Ja, und dann kam's irgendwann zu dem Punkt, das war 2022 dann, da war ich immer noch in Coverbands, beziehungsweise war ja direkt davor die Corona-Situation, wo es einfach gar nicht mehr übermäßig viele Live-Konzerte gab. Aber trotzdem habe ich da dann gesehen, dass Skull & Crossbones sich von ihrem damaligen Sänger getrennt haben und auf der Suche sind nach einem neuen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich meine, diese Stormwitch-Vergangenheit, die war mir komplett bewusst und war mir nicht unbekannt. Und da habe ich gedacht, komm, bewerbe ich mich einfach mal. Und dann bin ich zu denen in den Proberaum gefahren. Hab ein paar Stormwitch-Songs vorbereitet, genauso wie einen neuen eigenen, der jetzt übrigens Midnight Fire heißt und auf unserem Sungazer-Album drauf ist. Und war da im Proberaum, dann haben wir die Songs gespielt und da hat es eigentlich relativ schnell gut gepasst und ja, jetzt bin ich bei denen dabei und jetzt stehen wir kurz vorm zweiten Album.
So ist das. Ich wollte gerade einmal kurz eingehakt haben, aber das machen wir dann jetzt. Du hast ja gesagt, Es ist wesentlich schöner, wenn nur 10 Leute deine eigenen Texte mitsingen, als wenn 3000 Leute irgendetwas anderes singen. Könntest du dir vorstellen, jemals in einer in Anführungsstrichen gecasteten, geplanten Band als Sänger zu fungieren? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Tobi, du kannst doch super singen. Du siehst ja auch nicht gerade kacke aus und ich möchte eine Band machen, die mit Kostümen auf die Bühne geht und wir machen alles für euch, aber ich brauche deine Stimme. Wäre das was, wo du dann sagen würdest, pff, warum nicht? Oder möchtest du weiterhin sagen, nee, ich möchte mein ganz eigenes Ding durchziehen?
Boah, das ist eine mega gute Frage und ich glaube, das müsste ich dann wirklich situationsabhängig machen und ich glaube, das wäre dann tatsächlich auch damit verbunden, verdiene ich damit dann was? Also ist das wirklich mit, ja, mit einem guten Nebenverdienst verbunden oder mache ich das dann auch irgendwie nur zum Spaß? Wenn ich das dann nur zum Spaß machen müsste, dann würde ich es nicht machen. Dann definitiv nicht. Wenn ich damit vielleicht doch auch einen Großteil von meinem Lebensunterhalt verdienen könnte, dann vielleicht schon. Dann müsste ich es mir gut überlegen. Wenn es musikalisch trotzdem alles ganz gut passt und mir gefällt, dann vielleicht schon. Wenn nicht, dann definitiv nicht. Weil trotzdem ist für mich Musik machen einfach Herzblut und Spaß und ich glaube, das wäre dann relativ schnell weg.
Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, man kann es ja vielleicht auch von der Warte aus betrachten, man bekommt eine Wahnsinnschance. Ne? Also wenn man auf der Bühne stehen kann und sich ja eigentlich um nichts kümmern muss. Okay, man muss singen. Das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber Sängern sein, aber wenn man nur der Performer sein muss, kann ja auch durchaus reizvoll sein. Ne? Also wenn jemand dir quasi alles andere abnimmt, du kommst an, gehst auf die Bühne und die Leute feiern dich noch dafür. Also ich verstehe, was du meinst. Ich wüsste auch nicht, abgesehen davon, dass ich nicht singen kann, ich wüsste auch nicht, ob man so eine Entscheidung mal eben so treffen kann. Aber der Gedanke, einfach mal drüber nachzudenken, finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, du, und ich glaube, vielleicht auch eine Zeit lang einfach mal auszuprobieren, ob das was für einen ist. Definitiv wird es wahrscheinlich nicht schaden und bringt einen dann doch auch wieder ein Stückle weiter in seiner Karriere und was Erfahrung und sowas angeht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, oder ich bin ein Musiker, ich möchte meine eigenen Sachen schreiben und komponieren und die dann auf die Bühne bringen. Und die dann zu den Leuten bringen. Und wie gesagt, wenn das dann die Sachen sind, die dann die Leute mitsingen, dann gibt mir das 1000-mal mehr als sowas. Also deswegen, da müsste wirklich das gesamte Gesamtpaket und das Gesamtkonzept einfach komplett passen, dass ich das längerfristig machen würde. Ansonsten lieber so weitermachen wie jetzt gerade.
Das ist doch eine sehr schöne Antwort. Und das klingt auch sehr ehrlich, das finde ich gut.
Ja, nee, ich meine, es macht ja auch einfach mega Spaß, so wie es gerade ist. Und gerade auch bei uns bei Skull & Crossbones habe ich jetzt als Sänger die mega Freiheit, die Texte zu schreiben und die Melodien zu schreiben für den Gesang und die ganzen Refrains und das ganze Arrangement drumherum und so. Und da geben die Jungs mir einfach auch diese Freiheit und das macht mir einfach mega viel Spaß. Da versucht keiner irgendwie reinzureden. Klar sagen die dann auch mal, boah, nee, der Refrain ist jetzt eher nicht so geil, überleg dir doch mal nochmal was Neues an der und der Stelle. Und das mache ich dann auch, weil sowas will ich ja dann auch hören. Aber trotzdem finde ich einfach gerade diese Freiheit zu haben und genau das ausleben zu können, was man machen will, finde ich einfach mega cool. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, dass das ersetzt wird durch irgendwas, was einem dann schlussendlich genauso viel bringt wie das gerade.
Gab es in der ganzen Zeit, die du jetzt vorhin so schnell zusammengefasst hast, irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, das ist doch alles Quark, ich motte mein Mikrofon ein, ich gehe nie wieder auf eine Bühne? Also wenn du schon lachst, klingt das ja so, als wäre sowas mal passiert.
Ja klar, die gibt's, glaube ich, und ich glaube, diese Situation hatte auch jeder Musiker, der versucht hat, eigene Musik auf die Bühne zu bringen, hatte solche Momente. Also wir hatten das auch mit Forensic und Out of Form mit Heap of Ruins. Dann hast du irgendwelche Konzerte mit irgendeiner größeren, in Anführungszeichen größeren Band. Du wirst dann aber trotzdem nur als Rausschmeißer engagiert und darfst dann nachts um 12:30 noch irgendwie deine 8 Lieder auf der Bühne schmettern. Und dann stehen nur 2 Leute im Publikum. Genau solche Situationen gab's. Und die kennt, wie gesagt, jeder. Und dann denkst du hinterher, warum zur Hölle machst du das? Musst da mittags um 4 in diesem verstunkenen Club auftauchen, dein Zeugs aufbauen, ewig lang warten, nur, ja, altes Chili oder Spaghetti zu essen kriegen und ein paar Getränke und kommst dann irgendwann morgens um 3 oder 4 wieder heim, um vor 2 Leuten gespielt zu haben, die irgendwie wahrscheinlich aus Mitleid da geblieben sind. Und da überlegst du dir schon, musst du das dauerhaft machen oder lässt es nicht einfach. Aber trotzdem überwiegt dann doch wieder der Spaß, wenn du dann ein paar Tage später wieder im Proberaum standst und es dann doch wieder Spaß gemacht hat. Ich glaube, ja, das holt dich dann immer wieder aus dem Loch raus. Und andersrum genauso. Ich meine, habe ja vorher gesagt, wir haben mit Forensic auf dem Bang Your Head Festival gespielt. Wir dachten, wir sind jetzt die allergrößten Rockstars überhaupt, weißt? Da stehst du da und Tobias Summit ist auf dem gleichen Pissoir, oder ja, nicht auf dem gleichen Pissoir, sondern auf dem gleichen Klo, steht am Pissoir neben dir. Und du denkst einfach, du bist der größte Rockstar auf der Welt und spielst da beim Bang Your Head Festival mit solchen Bands wie Ed Guy und Gotthard und Thin Lizzy und was weiß ich, wer da alles gespielt hat, Powerwolf und Sabaton. Und am nächsten Tag, eine Woche später, spielen wir dann in irgendeinem Jugendclub in Filderstadt vor, ja, wahrscheinlich echt nur 10, 15 Leute, wo du dann wirklich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst. Solche Situationen gab es genauso. Also von dem her, ja, schwierig, aber trotzdem schlussendlich hat immer bei allem der Spaß überwogen und deswegen mache ich das nach so vielen Jahren jetzt einfach immer noch.
Sehr gut. Und wo du eben schon so schön das Bang Your Head damals mit Forensic angesprochen hast, was würdest du als das bisherige absolute Highlight deiner musikalischen Laufbahn bezeichnen? Ist es schon das Bang Your Head oder gibt es noch irgendwas anderes?
Ich glaube, da gab es echt viele Situationen. Also klar gab es verschiedene Live-Situationen, gerade wie es Bang Your Head mit Forensic oder jetzt auch das RV Bang Festival mit Skull and Crossbones oder aber auch solche Situationen wie jetzt das erste Album auf Vinyl rauszubringen, wie jetzt mit Skull and Crossbones, Sungazer. Das hat der Andreas von Warwolf hat es auch gesagt, dass es eins von seinen Highlights war, dass er sein erstes Album auf Vinyl in der Hand halten konnte. Und das war es für mich tatsächlich auch. Also der Moment, der war krass. Davor schon wirklich 4 Alben rausgebracht zu haben, die einfach als CD veröffentlicht worden sind. Auch cool, alles eine mega Sache. Da freust du dich ja auch jedes Mal wie Weihnachten, wenn du sowas dann auspacken und anhören darfst und in dem Booklet rumblättern darfst, wofür du einfach ewig lang gearbeitet hast. Aber trotzdem dann nochmal dein Album auf einer Schallplatte in der Hand zu halten, das ist echt was brutal Großes. Und ich glaube, da kann jeder Musiker mitfühlen, der diese Situation mal hatte. Das ist einfach was brutal Großes. Man kann ja nicht mal genau sagen, warum das so ist. Also ich könnte es nicht, aber trotzdem, der Moment war einfach mega cool.
Aber das ist für dich jetzt ja nichts, was du in Kindheitstagen mitgemacht hast. Wenn du 88 geboren bist, da war das goldene Vinyl-Zeitalter ja in deiner Kindheit eigentlich schon lange vorbei.
Mhm. Nee, also so ein richtiger Schallplattensammler war ich tatsächlich nicht. Also trotzdem von so Bands wie Maiden habe ich auch jedes Album auf Vinyl, aber bin jetzt kein ultimativer Sammler. Also ich habe deutlich mehr CDs hier im Schrank stehen als Schallplatten, aber trotzdem ist es, ja, wie gesagt, es kann man echt schwierig beschreiben, aber die Situation, wenn du dann einfach auch das Album-Artwork in der Größe hast und die Schallplatte rausholst, die bei uns bei Skull and Crossbones beim Sungazer-Album halt transparent gelb war. Das ist einfach geil, keine Ahnung, es ist einfach ein mega cooles Gefühl und es hört sich einfach auch mega schön an, eine Schallplatte anzuhören. Dieses Knistern am Anfang und der schon ein bisschen wärmere Sound als eine CD einfach hat. Einfach unbeschreiblich cool.
Kann ich vollkommen nachempfinden. Ich habe noch nie etwas auf Schallplatte jetzt veröffentlicht, aber ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, vor Jahrzehnten habe ich mal Hörspiele gemacht und die sind damals auf CD erschienen und ich habe mir mal aus Spaß beim DM das Cover wirklich so als quasi vinylformatiges Bild ausdrucken lassen und habe es mir gerahmt. Mhm. Einfach so für das Gefühl. Ich kann es voll nachempfinden. So, man steht davor, ja, und schon. Denkt sich, oh, voll groß, voll gut.
Ja. Die Größe macht's.
Ja, da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das. Nein. Einmal ein bisschen unterhalb der Gürtellinie abgebogen, kommen wir mal wieder zurück zur Seriosität.
Okay.
Nein, natürlich nicht. Wenn du schon genau mit sowas anfängst, dann lass uns doch mal teilhaben an deinem peinlichsten Bühnenerlebnis.
Mein peinlichstes Bühnenerlebnis.
Ja, auf der Bühne, keine Ahnung. Text vergessen ist ja wahrscheinlich jetzt nichts, was einem wirklich peinlich wäre, weil im Idealfall kennen die Leute den Text ja eh nicht.
Ja, absolut. Also sowas kommt schon relativ häufig vor, dass man mal irgendeine Textzeile vergisst. Und da werde ich schon auch immer relativ schnell panisch, wenn ich schon vor einer zweiten Strophe mir überlege, oh fuck, wie fängt jetzt diese Strophe an, und mir fällt es einfach nicht ein und die Strophe kommt immer näher. Aber das ist so eine Situation, ich glaube, da kann man irgendwann mit einer gewissen Professionalität das so verschleiern, dass es keiner merkt. Also das ist definitiv nicht peinlich. Ich glaube, das kommt bei jedem vor. Peinlich ist es dann eher, wenn irgendwas Technisches irgendwie passiert. Also sowas ist mir dann irgendwie unangenehm, wenn mein Mikro auf einmal nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und du einfach dann während dem Song agieren musst und irgendeine Lösung finden musst, dass dich die Leute wieder hören. Wenn dir dann halt nicht gerade irgendwelche Techniker direkt zur Hilfe stehen, die dir dann irgendwie helfen in der Situation. Da bist dann schon mal kurz, ja, da geht der Puls dann mal kurz hoch. Das muss man sagen. Eine ultra peinliche Situation ist das ja eigentlich auch nicht. Das ist eher eine sehr, sehr stressige Situation. Aber ich habe vor so einer Situation echt immer mehr Respekt als vor allem anderen, was passiert. Ich meine, klar, da fliegst du mal über ein Gitarrenkabel drüber oder kriegst mal von einem Gitarristen die Gitarre an die Seite gerammt. Sowas kommt schon vor, aber in Summe ultimativ peinlich fand ich jetzt tatsächlich, glaube ich, in meiner Vergangenheit jetzt nix. Außer halt so komische kleine Kleinigkeiten, die halt irgendwie dazugehören zum Live-Leben.
Dann erzähle ich dir jetzt mal was. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann, wenn die Folge online geht, vielleicht schon in einer anderen Folge erzählt habe. Aber egal. Weil ich würde gern wissen, wie du in diesem Moment reagiert hättest. Am 7. Dezember, wenn wir das hier aufnehmen, noch diesen Jahres, wenn es rauskommt, letzten Jahres, war in Bochum das Pot Out Festival. Und dort haben unter anderem Heat gespielt. Kennst du die Band?
Mhm. Aus Schweden, glaube ich, gell?
Würde ich jetzt nicht beschwören, aber irgendwo aus der Ecke auf jeden Fall. Schweden oder Finnland, ja. Ja, Pot Out ist halt ein Festival und sie waren die dritte Band, glaube ich. Und sie kamen halt raus, Schlagzeuger fing an zu trommeln und der Keyboarder kam auch raus. Den kennt man ja, der hat ja noch so ein paar andere Sachen am Start. Und du hast schon gedacht, boah, das Schlagzeug ist aber ziemlich leise. Und also beim Keyboarder wusstest du nicht, spielt der eigentlich gerade schon was? Weil ne, der stand hinter so einem Turm, da siehst du ja nicht, ob er in die Tasten greift. Fakt ist, Gitarrist, Bassist kommen raus und hauen auf ihren Instrumenten rum und du hörst genau gar nichts. Du hörst nur weiterhin das Schlagzeug. Dann kommt der Sänger raus in seinen Bruce Dickinson Gedächtnisklamotten, hat ja auch eine mega Röhre und fängt an so, ja, du siehst, dass er irgendwie yeah oder sowas ins Mikro brüllt und du hörst nichts.
Und ja, niemand hört
also
was.
Also offenbar war das Problem, sie hatten ihren Monitor-Sound zwar, also in ihr Monitor alles an, aber irgendjemand hatte offenbar verbaselt, das Signal auch auf die PA zu schalten. Die Leute standen da so und du überlegst, ist das jetzt ein Gag von denen? Ist das ne, so irgendwie, ist das eine Show-Einlage? Gleich macht es irgendwann Roms und alles läuft. Und wie machst du den Leuten das begreiflich, dass aus den Boxen nichts rauskommt? Also irgendwann haben sie es gecheckt, weil ein Techniker kam zum Bassisten und gestikulierte wild durch die Gegend und sie hörten dann irgendwann auch auf und dann kam so die Frage, can you hear me? Aber du hast nicht mal die Frage gehört. Also du hast es nur von seinen Lippen abgelesen.
Ah, krass. Ja.
Wie hättest du dich in diesem Moment gefühlt?
Ja, ich glaube, das dauert ja erstmal, wie du sagst, relativ lang, bis es die Band überhaupt erstmal schnallt, weil man einfach den Sound auf dem In-Ear ja komplett normal hat in dem Moment. Das merkst du dann sehr, sehr lang nicht, dass das Publikum nichts merkt. Ich glaube, das merkst du ja wirklich erst dann, wenn du ins Publikum guckst und du einfach siehst, okay, die Leute gucken irgendwie anders genau. Als sonst. Und dann musst du irgendwie, keine Ahnung, und dann musst du reagieren, was du machst. Also ich würde wahrscheinlich schon versuchen, den Song, in dem er gerade ist, einfach zu Ende zu spielen und einfach hoffen, dass der Techniker, der am FOH vorne steht, dass der die Situation jetzt kurz in den Griff kriegt und dich dann doch irgendwie laut schellt. Und wenn dann nach dem ersten Song immer noch nichts passiert, dann, ja, dann musst du halt warten, bis es dann der Fall ist. Aber ich glaube, da musst du einfach versuchen, auch mit einer gewissen Professionalität drüber zu stehen und einfach das Beste aus der Situation zu machen. Weil da kannst du ja als Band wirklich gar nichts machen in der Situation. Nix.
Furchtbar, oder?
Einfach nur hoffen, dass es jetzt irgendjemand geregelt kriegt.
Also ich hab wirklich nur da gestanden. Ich gehe seit 30 Jahren auf Konzerte und ich habe nur gedacht, ich habe schon viel erlebt. Ich habe Stromausfälle erlebt. Ich habe, weiß ich nicht, ausfallende Mikrofone erlebt. Aber sowas habe ich wirklich in über 30 Jahren noch nie erlebt.
Aber trotzdem wahrscheinlich auch mega witzig als Teil des Publikums anzugucken, sowas. Also sowas Ähnliches, also nicht mit der kompletten Band, hatte ich mit Avantasia 2008 auf dem Wacken. Da haben sie das allererste Deutschlandkonzert überhaupt gespielt. Und ich und mein Kumpel, wir haben uns echt so dermaßen gefreut und ey, Avantasia und keine Ahnung. Und da war es genauso, die Band ist auf die Bühne gekommen und alles hat gut funktioniert. Und Tobias Sammet ins Mikro gesungen wie ein Großer, nur gehört hast du halt nix. Und das ging dann schon echt lang. Ich glaube, das war auch fast ein kompletter Song, wo du einfach nix von ihm gehört hast. Wo man dann auch gedacht hat, okay, der singt sich gerade die Seele aus dem Leib, singt sein erstes Deutschlandkonzert vor, was weiß ich, 60, 70.000 Leuten und kein Schwein hört ihn. Aber ich glaube, er selber hat es auch gar nicht gemerkt.
Ja, kann er ja auch nicht.
Weil er sich selber wahrscheinlich richtig gut gehört hat, alles prima. Aber ja, es ist einfach eine saumäßig dumme Situation, wo du als Musiker nichts machen kannst.
Aber das habe ich tatsächlich schon öfter erlebt, gerade bei Festivals, dass die Sänger rauskommen und irgendjemand es verbaselt hat, das Mikro anzuschalten. Also jetzt korrigiere mich, wenn ich mich irre. Ja. Ich hätte gedacht, die meisten Mikros, die man bei so Auftritten in der Hand hat, das sind ja auch keine Mikros, die du als Musiker aktiv an- und ausschalten musst. Die hätte ich gesagt, die sind ja einfach an. Außer der Akku ist leer.
Ja, nee, und da musst du dich eigentlich gerade, wenn es auch größere Festivals sind, als Musiker um nichts kümmern. Die sind einfach da und die sollten eigentlich funktionieren.
Genau.
Außer halt der Techniker am FOH, der vergisst dann halt in dem Moment den Gesang hochzuziehen, wenn er es eigentlich machen sollte. Keine Ahnung. Also, aber es stimmt schon, das kommt häufig vor. Das habe ich auch bei Festivals schon recht häufig erlebt, dass einfach vor allem der Gesang ganz am Anfang entweder gar nicht oder nur sehr leise zu hören ist, wo einfach nichts passt. Aber das ist einfach so. Ich meine, du hast keine große Zeit für irgendeinen Soundcheck. Da gibt's ja meistens nur kurze Linechecks, wo jeder guckt, ob die Instrumente funktionieren, ob aus dem Mikro was rauskommt und dann stellt der Soundtechniker erst während dem ersten Song alles richtig ein. Deswegen ist es ja relativ normal, dass da oft nicht viel passt und dass sich das dann erst während dem Konzert irgendwann legt. Aber ja, doof ist es natürlich schon. Aber wie gesagt, wenn die Band nichts davon mitkriegt, dann ist ja zumindest für die Band in dem Moment erstmal egal.
Ja, ich glaube, die Aussage war hinterher, das ist eben Rock'n'Roll, das passiert halt. Ne? So, okay.
Ja, klar, ja. Ich meine, du kannst ja eh nicht zurückspulen. Du hast ja eh nur eine begrenzte Anzahl von Songs, die du spielen kannst, weil deine Zeit ja dermaßen begrenzt ist bei Festivals. Ja. Kannst nichts machen. Du kannst jetzt nicht sagen, du unterbrichst das Ding und wartest, bis alles repariert ist und fängst dann deine Show nochmal von vorne an. Die Zeit hast du ja gar nicht.
Ja, außer du bist Gene Simmons, dann kannst du einfach mal auch eine Viertelstunde überziehen.
Ja, aber Heat konnten das jetzt halt in dem Fall nicht.
Nee, und sie haben auch Tatsache den ersten Song irgendwie nach dem ersten Refrain abgebrochen. Dann sollte das Publikum den Refrain einfach singen und dann haben sie einfach den nächsten Song gespielt. Dann lief auch alles.
Ah, okay. Ja, also aber das ist ja auch eine recht charmante Lösung für den Fall.
Ja. Von unangenehmen Sachen kommen wir mal zu schönen Sachen. Du hattest eine kleine Hausaufgabe, wenn ich mich nicht völlig irre, nämlich dir deine Top 5 Metal-Alben zu überlegen. Obwohl, da du jetzt ja auch nur mit Mühe und Not hier reingekommen bist, vielleicht jubelst du uns jetzt ja auch pur als eins deiner Top 5 Alben unter.
Als Top 5 Metal-Alben, also insgesamt, jetzt nicht nur auf das Jahr 2024 bezogen, sondern allgemein.
Allgemein, genau. Wo du sagen würdest, das sind meine Alben, die mich, keine Ahnung, geprägt haben. Die kann ich immer wieder aus dem Regal ziehen oder von mir aus auch auf Spotify anklicken und denke jedes Mal, mega, höre ich mir immer wieder gerne an.
Ja, also ich glaube, das sind dann aber tatsächlich Alben, die mich dann wirklich zum Metal gebracht haben ein Stück weit. Und da gehören dann trotzdem auch so Alben dazu. Ich habe vor dieser Zeit, bevor ich dann Iron Maiden und sowas entdeckt habe und Halloween und sowas, habe ich auch angefangen mit dieser New-Metal-Phase, der sich ja viele in meinem Alter auch befunden haben. Also gerade mit Bands wie Korn und auch Slipknot und Limp Bizkit und Linkin Park und sowas. Und das höre ich tatsächlich heute auch immer noch echt gern an. Also gerade Limp Bizkit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water heißt ja das Album. Ich mag das brutal, weil es mich einfach an die Zeit damals erinnert. Ich kann irgendwie jeden Text mitsingen von den ganzen Songs und ich mag es einfach. Also ich würde es jetzt auch niemals als musikalisch großes Werk oder sowas bezeichnen, ganz sicher nicht, aber einfach als Album, das mich damals zu der Musik gebracht hat, die ich jetzt einfach heute höre und mache. Und da gehört das auf jeden Fall dazu. Genauso dann wie, hab's ja vorher schon gesagt, mein erstes Album, das ich damals von Maiden gekauft habe, war Fear of the Dark. Und das ist genauso ein Album. Das höre ich heute auch noch so ultra gern von vorne bis hinten durch. Da sind ja auch Songs drauf, wo sich viele drüber streiten, ob das jetzt coole Songs sind wie, was weiß ich, From Here to Eternity oder Judas Be My Guide heißt ja. Mhm. Ich liebe die Songs, weil es einfach für mich dazugehört. Und ich höre das Album von vorne bis hinten durch. Und ob man jetzt Fear of the Dark als allerletzter Song, ob man den jetzt dann hören muss, weil der ist ja wirklich tot gehört, kann man auch drüber streiten. Aber alles von vorne bis dahin finde ich einfach so dermaßen cool. Und deswegen würde es mich einfach auch freuen, gerade Be Quick or Be Dead live zu hören, weil es ja der Opener auf Fear of the Dark ist. Und dann ist es auch genauso, da haben wir es ja auf, wo wir über meine 10 Alben damals geredet haben, ging es ja auch drum um die Band Helloween. Und da habe ich es auch schon erzählt, dass auch das Album dazugehört für mich, weil es das erste Helloween-Album ist, das ich gekauft habe. Und es ist Rabbit Don't Come Easy. Auch ganz sicher nicht eins der besten Helloween-Alben. Und wahrscheinlich denken auch viele, oh, ja, okay, da gibt es jetzt aber auch von den Alben, die Helloween veröffentlicht haben, wahrscheinlich 10 weitere, die besser sind als das, aber für mich ist einfach, das habe ich damals gekauft mit diesem hässlichen Hasen-Zauberer-Cover und habe es in meinen CD-Player gelegt und war einfach infiziert von Just a Little Sign und so. Und das ist genau so ein Album, wo für mich, für diese musikalische Entwicklung dazugehört. Das sind eigentlich so die 3 Alben, wenn ich jetzt sage, die haben mich in diese Richtung gebracht und ja, mir gezeigt, was Metal ist. Und genauso dann halt Hammerfall, dieses Chapter 5 ist es, glaube ich, gell?
Ja.
Genau, das gehört auch dazu. Aber trotzdem finde ich, wenn es jetzt wirklich die 5 Alben sein sollten, fände ich es jetzt irgendwie nicht richtig, wenn ich jetzt 5 Alben raussuche, die ich damals einfach gehört habe. Dann müsste ich jetzt genauso nur sagen, Linkin Park, Hybrid Theory oder sowas. Aber dann sind es einfach Alben, die mich jetzt nur weiterentwickelt haben, so wie, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Tool ist eine von meinen absoluten Lieblingsbands und da gehört auch das aktuelle Album 4 Inoculum dazu. Das ist einfach für mich eins der größten Alben, die es überhaupt gibt, weil einfach so viel passiert auf dem Album und weil sich das so dermaßen entwickelt und sich in Höhen schraubt, wenn man sich damit ausführlich beschäftigt, dass das für mich eigentlich eins der größten Alben überhaupt ist, genauso wie das andere Album von dem Sänger von Tool, von A Perfect Circle, Eat the Elephant. Das sind so die 2 Alben, die ich hoch und runter hören könnte, ohne dass sie, glaube ich, jemals bis zu meinem Lebensende irgendwann langweilig werden könnten. Und ich glaube, wenn man das über ein Album sagen kann, dann gehört es auf jeden Fall zu den größten Alben dazu, die es gibt.
Waren das jetzt die 5 oder möchtest du mogeln und sagen, du machst einfach weiter? Weil ich habe mir hier notiert.
Ich könnte, glaube ich, nochmal 10 Alben aufzählen, die groß sind. Aber ich glaube, wenn man sich auf diese 5 beschränken müsste, dann sind es jetzt einfach 2, die für mich dermaßen groß sind musikalisch und 3, die mich dazu gebracht haben zu dem Musiker, der ich jetzt bin.
Und dann hast du noch die undankbare Aufgabe, von jedem dieser 5 Alben eine Songempfehlung auszusprechen. Also fangen wir mal ganz oben mit deiner düsteren Vergangenheit an. Nein, Quatsch, ist keine düstere Vergangenheit. Zu der Zeit war Limp Bizkit einfach total hip und in. Habe ich ja selbst auch mitbekommen. Ich bin ja ein paar Semester älter als du. Ich fand das damals doof, weil diese Art von Musik mir nicht gefallen hat und ich lieber Hammerfall hören wollte schon damals.
Ja, klar. Ja, verstehe ich auch voll und ganz. Aber ich glaube, das ist einfach bei so vielen, dass das eine Art von Musik ist, die einen dann irgendwie überhaupt zu der Musik gebracht hat. Gerade Linkin Park und Limp Bizkit, das sind ja diese 2 Riesenbands, die es damals einfach gab. Aber ja, nee, auf dem Album ist es, glaube ich, der Song Hot Dog. Das ist der erste, der nach dem Intro kommt. Einfach cool. Also wie gesagt, ich könnte echt mit dem Auto in der Gegend rumfahren und dieses Album anhören und einfach jeden Song lautstark mitkrölen mit einem Grinsen im Gesicht. Und ich finde es einfach cool. Muss es mal wieder machen, merke ich gerade.
Das könnte ich in der Tat bei Unpopular Opinion bei Ed Guy bei dem Album The Savage Poetry machen.
Oh, auch geil, ja.
Habe ich auch wirklich mal getan, kann ich mich dran erinnern, auf einem quietschenden Kassettendeck in einem Mitsubishi.
Also, was will man mehr? Das ist doch Weltklasse, sowas.
Weil das Album passte auf die Kassette drauf. Also Hotdog, okay. Und bei Fear of the Dark, jetzt sag nicht Fear of the Dark, dann wäre ich schwer enttäuscht.
Nee, also definitiv nicht Fear of the Dark. Ich glaube einfach auch der Opener, also Be Quick or Be Dead, weil der einfach so dermaßen alles wegknallt, wenn man die CD reingelegt hat und erstmal dieses Schlagzeug auf das Snare und dann setzt der Song ein. Also da weißt du, was los ist. Deswegen definitiv Be Quick or Be Dead.
Sehr gute Wahl. Auch ein toller Song, wie ich finde. Und sicherlich auch einer so der schnellsten und bösesten Songs, ne, die Maiden so in ihrem Repertoire zur Verfügung haben, würde ich denken.
Glaube ich auch. Gerade wenn man als Sänger Bruce Dickinson so dermaßen mag, so wie ich es ja auch mache, ist ja eigentlich Fear of the Dark nicht unbedingt das geeignetste Album dafür. Und gerade auch der Song Be Quick or Be Dead, da singt er ja auch nicht wirklich. Da keift er ja eher so grantig vor sich hin.
Ist auch ein böser Text, ne? Ich glaube, es geht um irgendwelche...
Ja, schon, genau, das kommt nur dazu. Von dem her passt ja auch die Art, wie er singt, zu dem Text an sich. Aber trotzdem, wie du sagst, das ist einfach ein relativ düsterer Song und ja, nicht unbedingt schön gesungener Song. Und trotzdem passt irgendwie alles.
Ich weiß, der hat mich damals auch schwer beeindruckt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wie kann man so böse singen? Das war vor Death Metal. Ja. Dann waren wir noch bei Halloween. Es war Keeper 2, wenn ich mich nicht völlig irre.
Nee, also ich würde Rabbit Don't Come Easy.
Ach ja, Entschuldigung, stimmt.
Genau. Also Keeper 2 natürlich finde ich tatsächlich das beste Halloween-Album an sich, weil es auch natürlich im Jahr 88 rausgekommen ist, so in meinem Geburtsjahr. Aber trotzdem finde ich Rabbit Don't Come Easy einfach das Album, weil es einfach für mich so viel bedeutet, weil es das erste Halloween-Album an sich war. Und da finde ich, ist es der Song Hell Was Made in Heaven. Könnte ich zwar auch sagen, der Opener Just a Little Sign finde ich cool, aber Hell Was Made in Heaven finde ich einfach so dermaßen cool, weil der Refrain ist einfach so mächtig. Und das ist ja auch jetzt, wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich für Skull and Crossbones irgendwelche Texte und Gesangsmelodien schreibe, dann möchte ich einfach jedes Mal einen eingängigen Refrain schreiben, wo ich einfach weiß, okay, die Melodie bleibt bei den Leuten in den Köpfen hängen und die können den dann auch relativ einfach mitsingen. Und ich finde, da hat Hell Was Made in Heaven auch so ein kleiner Auslöser in mir gezündet, weil es ist ja genau so ein Refrain. Ich glaube, du hast ihn ja auch sofort im Kopf, oder?
Klar. Hell was made in heaven.
Genau, und das ist ja genau sowas. Genau solche Melodien finde ich einfach cool. Also nicht dauerhaft, also finde ich auch schwierig, weil es ja schon auch auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen kitschig wird und wirkt. Aber trotzdem, auf dem Album finde ich es einfach dermaßen geil.
Und jetzt packen wir noch ein bisschen Nerdwissen aus. Weißt du, was Hell Was Made in Heaven einigermaßen besonders macht?
Nee.
Es ist,
also, keine Ahnung.
Hier die nächste Frage fürs Master Quest hier.
Ah ja, genau.
Es ist einer der ganz wenigen Halloween-Songs, an denen Markus Großkopf Songwriting-Credits hat.
Ah krass, hat er das sonst nicht?
Eigentlich nicht. Also er spielt natürlich sehr ausdrucksstark Bass und ist auch mit seiner Lockenfrisur, so wie sagte Sascha Gerstner auf Live at Budokan, der hat die gleiche Frisur seit 1987, hat er sicherlich recht mit. Aber es ist tatsächlich einer der sehr wenigen Songs, an denen Markus Großkopf Songwriting-Credits hat. Also er ist glaube ich, so der Typ für die B-Seiten von den Singles oder so, aber so auf Alben gibt es sehr wenig Songs, weil gerade seit Andy Deris dabei ist, gefühlt ja, ist ja immer die Hälfte des Albums von Andy Deris immer komponiert gewesen, ne, so ungefähr. Ja. Ansonsten natürlich Valky hat immer viel gemacht und Sascha Gerstner macht auch immer mal so 2-3 Songs, hätte ich gesagt. Aber wirklich, dass Markus Großkopf mal komponiert, das ist ungefähr so, wie wenn Nico McBrain auf Dance of Death auch auf einmal an einem Song mitkomponiert hat bei Maiden. Wo man denkt,
okay, krass, nee, siehst, wusste ich jetzt nicht.
Wieder was gelernt, hier, Metal-Nachhilfe.
Weltklasse.
Ja, dann bleibt noch Tool übrig.
Ja, also es ist ja auch so ein Album, kann man von vorne bis hinten anhören, ist einfach jeder Song für sich gut und Weltklasse, aber würde ich mich jetzt in dem Fall für den Song Tempest entscheiden. Das ist der letzte Song auf dem Album, geht auch über 15 Minuten, da passiert einfach alles, was Tool ausmacht und was mich auch dazu gebracht hat, Tool irgendwann überhaupt verstehen zu können und dann auch mögen und lieben zu lernen. Weil ich glaube, hat man es ja auch schon mal davon, Tool ist ja schon echt eine sehr, sehr spezielle, schräge Band. Und ich habe ewig lang, jahrelang gebraucht, bis ich die Band überhaupt gemocht habe und verstanden habe und so. Aber ja, und deswegen ist das genauso ein Song. Und da verstehe ich dann wieder jeden, der nach 3 Minuten sagt, oh, nö, ist mir zu anstrengend, dann skippt man da mal weiter auf der Playlist. Alles cool, macht es ruhig, aber es lohnt sich auch, wenn man diese Viertelstunde einfach mal investiert.
Sind wir mal sehr gespannt, ob die Hörer das dann auch genauso sehen. Und dann kommen wir noch zu A Perfect Circle, Eat the Elephant. Das ist das Album mit diesem furchtbaren weißen Cover, oder? Und
ja, genau. Es ist echt ein sehr komisches Cover, wo diesen blau-roten Oktopus da so in der Hand hält. Mhm. Und so zur Seite gekämmte Haare. Also es ist echt ein bisschen ein schräges Cover. Aber auch musikalisch finde ich das Album einfach richtig cool. Da finde ich es Disillusioned. Das ist der zweite Song, glaube ich, auf dem Album. Mega gut. Ich habe das damals in meiner Spotify-Release-Radar-Liste empfohlen gekriegt. Da habe ich die Band nur gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Also ich habe den Namen gekannt, aber habe mich nie groß damit beschäftigt. Und da kam mir der Song irgendwie, als sie den als Single veröffentlicht haben. Und da habe ich das angehört, Gott sei Dank mit Kopfhörern damals, und hätte es mich vielleicht gar nicht so gepackt. Und es war einfach richtig geil. Also relativ viel ruhiges Klavier. Vielleicht hat es mich auch deswegen so als alter Pianist überzeugt, keine Ahnung. Aber mega gut. Von dem her definitiv der Song.
Ja, wunderbar. Dann haben wir 5 Alben hier aufgeschrieben. Kontroverse Meinungen, Limp Bizkit, ich sehe schon den Shitstorm. Nein, Quatsch.
Doch, alles gut, macht ruhig. Aber kann ich drüber. Ich hätte ja auch Abenteuerland von Pur nehmen können.
Ah, nee, also wenn würde ich das
also locker bleiben, gell?
Seiltänzertraum präferieren und obwohl, nee, ich oute mich jetzt nicht weiter.
Okay. Können wir mal ein Special machen.
Ja, da bist du schon der Zweite, der das möchte. Mai kam auch damit um die Ecke und meinte, ja, lass mal ein Special über Pur machen. Ich so,
siehst du? Pur und sonstige Ausrutscher.
Ja, genau. Guilty Pleasures, ne? Oh, das ist eine super Idee. Da müssen wir ja, nur einen guten Anlass für finden. Irgendeine runde Folgennummer, so 80 oder 90 oder 100.
Boah, ja, das wäre geil. Ja, oder? Für 100 wäre es zu hart.
Da braucht man was Besonderes, noch nicht was Peinliches. Aber 90 oder 80, was gefällt mir?
Ja, oder 111 Idee. Oder so.
Aber das ist echt gut. Guilty Pleasures. Dann muss man einfach nur. Da suche ich mir ein paar Leute zusammen und frage die nach ihren Guilty Pleasures, nach wirklich ja, peinlichen genau. Lieblingssachen oder Sachen, die man gut mal gefunden hat.
Da kommt bestimmt einiges Schräges dabei rum, was sich gut in deiner Playlist macht.
Genau, dann läuft vorher irgendwie die neueste Single von Cannibal Corpse und direkt danach dann eben Abenteuerland. Kommt bestimmt in der Zusammenstellung genau. Total gut.
Kann schön sein für so eine Silvesterparty.
Oh ja, Silvesterparty, genau. Ja, damit sind wir tatsächlich schon in Anführungsstrichen am Ende angekommen. Du hast dich ja durch das Masterquiz einigermaßen souverän durchgemacht. Jetzt haben wir am Ende wirklich sogar 10 Fragen gehabt mit der Markus Großkopf-Bonusfrage.
Stimmt, ja.
Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob wir. Ne, 11 hatten wir ja sogar noch. Ne? Wir hatten ja noch die Freddy Krüger-Frage.
Ja, genau.
Boah, mal gucken.
Also souverän, ich hatte 3 richtig, also.
Ja, immerhin. Naja. Das ist, also,
das finde ich. Ja, okay, immerhin. Okay. Lass mal so stehen.
Komm, hier, die Frage kannst du beantworten. Welcher ehemalige Redakteur des Rockart-Magazins hat das Death Forever ins Leben gerufen?
Götz Kühnemund.
Ja, sehr gut. Das war die
Jawohl.
Bonusfrage. Das hätte mich jetzt auch schwer enttäuscht. So,
Gott sei Dank kann ich doch gut schlafen heute Nacht.
Das hättest du auch so gekonnt. Vor allem, du musst ja bedenken, das sind ja alles Dinge, die jetzt ich vielleicht weiß. Das heißt ja nicht, dass das Dinge sind, die man wirklich wissen muss. Also du könntest mir jetzt wahrscheinlich auch völlig willkürlich 10 Fragen stellen, die für dich völlig selbstverständlich sind, wo ich dann sage, keine Ahnung.
Stimmt, das wäre nochmal so eine Idee für eine Sondersendung, da wirst du einfach auseinandergenommen und musst dann auf der Couch Platz nehmen und kriegst nur Quizfragen um die Ohren geknallt von allen möglichen Leuten. Das wäre doch auch mal was.
Oh, das ist aber doof, wie soll man das denn machen? Also, es müsste sich jemand finden, der diese Folge mit mir macht und demjenigen müssen die Leute dann die Fragen zukommen lassen.
Ja, die Fragen schicken irgendwie. Ja. Ja,
dann könnte man es wirklich aufnehmen. Ansonsten wäre es ja blöd. Also wenn jemand mir Fragen schickt und ich die Antwort nicht weiß, dann kriegt es ja keiner mit.
Nee, das ist doof, ja genau.
Hast du dich gerade freiwillig dafür gemeldet?
Ja, aber kannst du mal überlegen, wäre auch eine Möglichkeit.
Ich habe gehört, du hast dich gerade freiwillig also dafür gemeldet. Du nimmst die Fragen alle an und stellst sie mir dann.
Ist okay, können wir machen, ja.
Ja, Leute, wenn ihr auch meint, dass das unbedingt mal gemacht werden muss, könnt ihr ja mal fröhlich kommentieren und schon mal anfangen, Fragen zu sammeln. Oh, eine habe ich noch, die ist auch ganz ultra. Stratovarius, Thema für dich?
Ja, teilweise. Also ich finde sie schon extrem cool, aber ich kenne mich jetzt nicht mit allen Alben so im Detail aus.
Okay, es gibt einen Song, der sich auf das Geburtsdatum von Timo Tolki bezieht. Welcher Song ist das?
Keine Ahnung.
Ist ganz einfach. 030366 heißt der Song.
Ah, den Song gibt's, okay. Na, dann macht Sinn.
Aber ein ganz...
Da muss es einem aber auch echt langweilig sein, wenn man sowas als Songname irgendwie nimmt, oder?
Ich gebe dir mal einen Tipp. Schmeiß gleich mal Spotify an und hör in diesen Song rein. Er müsste auf Fourth Dimension drauf sein.
Okay. Ja, mache ich tatsächlich. Speichere mir es mal ab. Dann höre ich mir das mal an. Ja, ist ein guter Song dann wenigstens.
Du kannst mir das ja dann im Nachgang ja dann mitteilen.
Okay, mache ich.
Was du von diesem Song hältst. Ich würde mal solidarisch, da ich Stratovarius-Fan bin, vor allem dieser Ära auch, würde ich mal solidarisch sagen, der ist speziell und interessant.
Okay, ja, er geht ja zumindest auch schon mal fast 6 Minuten. Also, ja, also ich höre es mir an, ich gebe dir Bescheid.
Und alle anderen, genau, den packen wir jetzt zusätzlich auch noch in die
Podcast-Playlist, ja, genau.
Damit alle Welt sich hinterher fragt, wie zum Geier ist der denn da eigentlich reingekommen?
Nicht, dass die Leute nur denken, ich habe was damit zu tun.
Ah, nee, das nehme ich auf mich. Das ist dann mein
Bildungsauftrag. Okay, ich Limp Bizkit und du das.
Genau, dann ist der Kommentar immer hier, Stratovarius ist ja okay, aber Limp Bizkit.
Genau.
So, genug davon. Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dafür, dass du dich durch dieses Quiz gewuselt hast, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Karriere und natürlich auch, dass du uns deine vielleicht etwas kontroversen, nein Quatsch, deine Lieblingsalben oder deine prägenden Alben vorgestellt hast. Ich hatte wie üblich sehr viel Spaß und ich weiß ja schon, irgendwann so im März hören wir uns wieder, weil Spoiler, was kommt dann bald raus?
Ja, bald wird unser zweites Album von Skull & Crossbones veröffentlicht. Ob es tatsächlich der März wird oder ob es dann doch noch April oder Mai wird, können wir tatsächlich gerade zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall im ersten Halbjahr 2025 neue Musik von Skull & Crossbones geben. Ja, wird mega geil.
Kann ich bestätigen, ich durfte es schon mal hören. Ha, jetzt mache ich alle hier neidisch. Ne?
Ja. Ich durfte es auch schon echt oft hören und kann es inzwischen gerade gar nicht mehr hören, aber... Ich glaube, es ist gut.
Bis dahin kannst du es wieder hören, wenn ich euch dann irgendwelche Fragen stelle, so nach dem Motto, warum klingt der eine Song denn nach Maiden? Ne? Alles klar, Tobi, vielen Dank. Und wie üblich darfst du die Leute in den Feierabend, kann man ja gar nicht sagen, wir wissen ja gar nicht, wann die Leute es hören. Du darfst die Leute verabschieden und ihnen eine gute Nacht oder einen guten Tag oder was auch immer wünschen. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier wieder dabei warst und ich freue mich jedes Mal, wenn du hier wieder reinschaust.
Ja, Markus, ich habe dir zu danken. Danke, dass du jedes Mal wieder aufs Neue, jetzt zum 6. Mal mit mir redest. Mir macht's auch mega viel Spaß und danke, dass ich dabei sein durfte und an alle Hörer. Ich würde dir eigentlich sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil du hast ja schon vorher gesagt, Markus, wir nehmen heute am 30. Dezember auf, also kurz vor Silvester, aber ihr hört's ja erst, wenn Februar ist, von dem her wäre der gute Rutsch nicht mehr so ganz angebracht. Ja, bleibt einfach gut im aktuellen Jahr 2025 und hört in unser Album dann rein, wenn es dann soweit ist und rauskommt. Ja, und dann sehen wir uns auch vielleicht mal irgendwann in echt live auf und vor der Bühne und mich würde es auf jeden Fall riesig freuen. Dankeschön an alle.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Tobi, und hoffentlich bis bald. Ciao.
Danke, ciao.
Läuft bei mir, sieht auch gut aus vom Ausschlag her.
Tipptopp. Und bei mir läuft's auch und es nimmt auch auf. Das ist gut.
Wobei Ausschlag ist ja eigentlich nicht so gut, ne? Also hoffentlich ist der nur hier zu sehen und nicht irgendwie im Gesicht. Also ich mag Ausschlag nicht.
Naja, das hoffe ich mal, ja, genau. Guckst mal, ob er morgen immer noch da ist.
Perfekt. Dann haben wir schon den Outtake fürs Ende produziert. Ist hervorragend, hervorragend hier.
Ja, sie ist Weltklasse.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 56. Nein, das war schon falsch, genau, 76. Fängt schon gut an.
Ja, du.
Noch ein Outtake, eine Folge aus der Vergangenheit. Das ist ein schönes Schlusswort. Das schneide ich dann raus und mache es ganz ans Ende. Also nochmal.